Ja, ich grüße Sie. Wunderschönen guten Tag. Wir haben uns in dieser Vorlesung mit partiellen Differentialgleichungen beschäftigt, insbesondere mit elliptischen, sogenannten stationären partiellen Differentialgleichungen. Und der Mustertyp für uns war immer diese Gleichung minus Divergenz a Gradient u plus c mal u, das Minus nur da vorne, plus c mal u gleich f, der auftritt, wenn wir zum Beispiel eine stationäre Wärmeleitungsgleichung haben mit einem Wärmeleitkoeffizient a und einem Absorptionskoeffizienten c mit äußeren angelegten Quellen f. Und haben uns diese Gleichungen angeguckt, zusammen mit verschiedenen Randbedingungen, zum Beispiel mit der Neumann-Randbedingung, dass wir am Rand des Gebietes Nullrandwerte haben wollten. Wir haben uns lange überlegt, wann diese Gleichung überhaupt Sinn macht, wenn wir sie nicht im klassischen Sinne interpretieren, sondern wir zum Beispiel annehmen, dass die Koeffizienten hier auch Sprünge haben können. Und haben festgestellt, wir können diese Gleichung interpretieren, zum Beispiel im Sobolev-Raum U in H1 Omega. Für alle U in H1 Omega macht diese Gleichung hier überhaupt einen Sinn, macht dieser Dirichlet-Randwert einen Sinn. Und wir haben gesehen, dann ist diese Gleichung äquivalent zu einer sogenannten Variationsformulierung, dass das Integral über Omega, das ganz aus, dass das U in H01 Omega ist, im Fall homogener Dirichlet-Randbedingungen. Und so eine Variationsformulierung gilt, A mal Gradient U mal Gradient V plus CUV, dass das gleich ist dem Integral über F mal V, und zwar für alle V in H01 Omega. Und das Tolle an dieser Variationsformulierung, was auf den ersten Blick vielleicht so aussieht, als hätten wir das Problem komplizierter gemacht. Wir haben jetzt noch ein V mit drin und wir haben jetzt noch Integrale mit drin und die Gradienten, also Ableitungen, stehen weiterhin mit drin. Aber tatsächlich ist das Problem dadurch viel leichter geworden, denn in dem Problem steckt jetzt nur noch drin irgendein Ausdruck in U und V, der offensichtlich linear ist in beiden Komponenten, also irgendeine Bilinearform in U und V, die soll gleich sein irgendeiner Linearform in V, und zwar für alle V in irgendeinem Hilbertraum, hier zum Beispiel H01 Omega. Das heißt, wir haben das Ganze so weit abstrahiert, dass wir aus unserer Differentialgleichung, der eine ganze Menge komplizierte Dinge mit drinsteckt, das Gebiet, was unter Umständen einen komplizierten Rand hat, die Ableitungen, die in einem schwachen Sinne zu formulieren sind, aus all diesen ganzen ja, analytisch schwierigen Dingen ist ein rein algebraisches Problem geworden. Nämlich, kann ich in irgendeinem abstrakten Hilbertraum, den wir uns vorstellen können wie den euklidischen Raum, nur unter Umständen unendlich dimensional, kann ich in einem solchen abstrakten Hilbertraum das Problem lösen, Bilinearform gleich Linearform. Und wenn ich das lösen kann, dann habe ich damit automatisch die Differentialgleichung gelöst. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, das Problem auf etwas zu reduzieren, wo eigentlich die ganzen ursprünglichen Schwierigkeiten, wie Ableitung, schwache Ableitung, Gebiet, Rand eines Gebiets, Randintegrale, all diese Dinge überhaupt gar nicht mehr drin vorkommen. Und das Schöne ist, diese Gleichung kann man tatsächlich sehr, sehr einfach lösen, oder man kann sehr viel und sehr einfach über die Lösbarkeit von solchen Gleichungen aussagen. Und wir hatten letzte Woche schon den Satz von Lax-Milgram dazu an der Tafel. Satz 241, Lax-Milgram besagt uns, dass wenn wir eine solche Gleichung haben und dieses B, was da drin ist, etwas ist, was zwei Argumente aus einem Hilbertraum erwartet, B von H kreuz H nach R, wenn das stetig, symmetrisch und koerziv ist, und die Linearform, die da auf der rechten Seite auftaucht, etwas ist, was vom Hilbertraum in die reellen Zahlen abbildet und stetig und linear ist, dann reicht das alleine schon an Eigenschaften, um zu garantieren, dass diese Gleichung tatsächlich lösbar ist. Das heißt, dann hat es immer eine Lösung, dieses Problem BUV gleich L von V, dann existiert sogar genau eine Lösung U in H, sodass BUV gleich L von V ist für alle V in H. Und noch mehr, das U hängt auch noch stetig ab von dem L. Das U ist gerade kleiner gleich einer Konstante 1 durch Beta, wobei Beta gerade diese Koerzivitätskonstante war, mal die Norm von L als stetige lineare Abbildung von H nach R. Das heißt, durch diese Reduktion auf ein eigentlich erstmal rein algebraisches Problem, Sie brauchen also, um dieses Problem hier zu formulieren, haben Sie erstmal, sieht das erstmal aus wie reine Vektorraumoperation, Bilinearform und Linearform. Zusammen mit der ja, noch analytischen Struktur, Norm und Skalarprodukt auf dem Hilbertraum kriegen wir die Lösbarkeit raus von einem Problem, was eigentlich viel, viel komplizierter aussah, wo noch Ableitungen mit drin steckten, schwache Ableitungen, Gebiete, mehrdimensionale Gebiete, Ränder. Und all das müssen wir aber überhaupt gar nicht behandeln. Wir sind im Prinzip dann fertig, wenn wir es geschafft haben, das Ganze auf eine solche einfache Form zu reduzieren. Denn in dieser einfachen Form können wir die Sache dann tatsächlich lösen. Und das möchte ich Ihnen gerne heute zeigen, dass tatsächlich dieser Satz von Lax-Milgram sehr, sehr einfach zu beweisen ist. Und alles, was er braucht, ist wirklich diese Hilbertraumstruktur. Also wir haben irgendeinen Vektorraum mit einem Skalarprodukt. Wir wissen, dass Cauchy-Folgen konvergieren. Und das war's, mehr wissen wir nicht. Wir dürfen sonst weiteres, wir können keinerlei hohen Sätze annehmen, keine Lebesgue'schen Integrationssätze, nichts über schwache Ableitung. All das kommt ja gar nicht mehr vor in unserer Problemstellung jetzt. Unsere Problemstellung wäre jetzt einfach nur noch Bilinearform gleich Linearform auf ganz einfachen Strukturen. Und die Behauptung ist, dass allein das schon ausreicht für die Lösbarkeit und uns damit die Lösbarkeit von unserer komplizierten Differentialgleichung gibt, bei der wir vorher mit Analysismitteln ja nicht weitergekommen sind. Also im letzten Semester haben wir es ja probiert, haben da probiert, über Maximumsprinzipien zumindest Eindeutigkeit zu zeigen, konnten aber über Existenz der Lösung eigentlich fast gar nichts zeigen. Ja, schauen wir uns den Beweis an. Erstmal, was ist von dem Satz schon trivial? Die Eindeutigkeit wird ganz, ganz schnell und einfach. Angenommen, wir haben zwei Lösungen, fangen wir damit an. Also wir behaupten, es gibt eine Lösung, sie wäre eindeutig und sie erfüllt diese Stetigkeitsbedingung hier. Wenn ich die Norm von U hinschreibe, ist immer die in dem Hilbertraum, was anderes haben wir da ja gar nicht. Also starten wir mit der Eindeutigkeit. Angenommen, wir hätten zwei Lösungen. Also seien U1 und U2 Elemente des Hilbertraums, die beide erfüllen Bilinearform U1 mit V gibt L von V für alle V und BU2, V. Das gäbe auch L von V für alle V in H. Nun, dann sehen wir, dass offensichtlich B von U1 minus U2, V gleich 0 ist. Auf der anderen Seite wissen wir mit der Koerzivität, wir können mit dem B, wenn wir zweimal dasselbe Argument einsetzen, sind wir größer gleich die Norm von diesem Element. Das heißt, was wir hier daraus sehen, ist, dass wenn wir die Norm von U1 minus U2 zum Quadrat, die ist ja wegen der Koerzivität kleiner gleich B von U1 minus U2 zweimal eingesetzt, hier noch mit einer Konstante Beta dabei, und B von U1 minus U2, U1 minus U2 ist ja so ein Ausdruck hier mit, setzen Sie V als U1 minus U2 und bringen Sie das auf eine Seite, dann steht da BU1 minus U2, V gleich 0 für alle V. Insbesondere ist es gleich 0, wenn Sie V gleich U1 minus U2 setzen. Das heißt, dieser Ausdruck hier, der ist einfach gleich 0. Und das heißt, dass dieser Ausdruck hier, für die Norm muss größer gleich 0 sein, noch kleiner gleich 0, also ist es gleich 0. Und das heißt, U1 muss gleich U2 sein. Das heißt, allein aus dieser Koerzivität folgt schon, dass die Lösung, wenn sie existiert, eindeutig sein muss. Und beachten Sie da schon, wie viel einfacher das ist, als wir das letzte Semester mit dem Maximumsprinzip herleiten mussten. Also schon die Eindeutigkeit geht an dieser Stelle viel, viel einfacher. Eindeutigkeit haben wir, wenn wir diese Bilinearform, die da steht, wenn wir die abschätzen können durch irgendeine Konstante mal der Norm von dem Hilbertraum, auf dem wir sind. Und wir werden es gleich noch ordentlich uns angucken, aber wir sehen es eigentlich jetzt schon. Wenn Sie in diese Bilinearform hier zweimal U einsetzen, steht hier Gradient von U zum Quadrat und U zum Quadrat. Das ist also gerade eigentlich die H1-Norm noch zusammen mit diesen Koeffizienten A und C drin. Und wenn uns die nichts kaputt machen, wenn wir die irgendwie nach unten abschätzen können durch eine positive Konstante, unter der Bedingung hätten wir direkt schon, dass wir hier koerziv sind, dass diese Geschichte hier größer gleich ist, die Norm von U in der H1-Norm. Das heißt, Eindeutigkeit kriegen wir mit einem Einzeiler geschenkt in dieser Formulierung. Was haben wir noch behauptet? Wir haben noch behauptet, es gibt ein U, was so aussieht. Oh, ich habe das gar nicht. U ist kleiner gleich dem. Und U, ich schreibe es hier noch dazu, dann haben wir die Aussage komplett da. U hängt linear von L ab. Das hatten wir auch behauptet in dem Satz. Letzte Woche hatten wir ihn ausführlich an der Tafel. Die Linearität ist ebenfalls trivial. Die ist so trivial, mache ich Ihnen Handwaving und mache dann gleich einen Haken dahinter. Linearität, angenommen, Sie hätten eine Lösung U1 zu einer rechten Seite L1 und eine Lösung U2 zu einer rechten Seite L2 von dieser Gleichung hier. Das heißt, Sie hätten BU1V ist L1V, BU2V ist L2V. Ja, dann haben Sie offensichtlich auch B von U1 plus U2V ist L1 plus L2V. Das heißt, die Lösung, die zu L1 plus L2 gehört, das kann nur eine geben, wir haben Eindeutigkeit ja gerade gezeigt, das heißt, die Lösung, die zu L1 plus L2 gehört, ist dann U1 plus U2. Selbes mit einem skalaren Vielfachen, wenn Sie die rechte Seite haben, irgendeine Konstante mal L, dann haben Sie entsprechend die Konstante mal Ihrer Lösung U, löst dann das ganze Problem mit der rechten Seite Konstante mal L. Also Linearität ist ebenfalls klar. Wenn Sie das L addieren oder skalar vervielfältigen, dann passiert dasselbe mit der Lösung U. Also Linearität ist klar. Was noch fehlt, ist die diese Beschränktheitsbedingung hier, dass u von der Norm her beschränkt ist durch die Norm von L. Und das ist gerade das linear, da wir schon gesehen haben, u hängt linear von L ab. Das ist gerade gleichbedeutend damit, dass das u stetig von L abhängt. Zumindest in der linearen Abbildung ist Beschränktheit und Stetigkeit dasselbe. Wenn Sie so eine Schranke haben an die Norm, dann ist das gerade äquivalent dazu, dass das Ganze stetig abhängt von L. Also zum Beispiel eine konvergente Folge in L, eine konvergente Folge der Lösung zur Folge hatte. Wie zeigen wir das? Nun, auch da bietet sich die schreit das nach Koerzivität. Denn wir möchten gerne zeigen, dass die Lösung u in der Norm nach oben abgeschätzt ist durch irgendwas. Wir haben fast nichts in der Hand in unserem Problem. Wir haben einen Hilbertraum und wir haben drei Eigenschaften unserer Bilinearform, nämlich Stetigkeit, Symmetrie und Koerzivität. Und Koerzivität ist eine Eigenschaft, wo die Norm von irgendetwas zum Quadrat kleiner gleich Bilinearform ist. Das heißt, das schreit danach, wenn wir sowas zeigen wollen, Koerzivität wieder zu benutzen. Koerzivität sagt uns, also Stetigkeit, die Koerzivität sagt uns, Norm von u zum Quadrat mit einer Konstante Beta dabei ist kleiner gleich Bilinearform mit 2 mal u eingesetzt. Jetzt wissen wir aber, unser u, das ist ja gerade die Lösung von unserer Gleichung. Das heißt, bu mit irgendwas gibt immer L von diesem irgendwas. Also buu ist einfach gleich L von u. Und das L ist eine stetige Linearform. Das heißt, das L ist ein stetiger linearer Operator von U nach R. Und Stetigkeit ist dasselbe wie Beschränktheit. Das heißt, für das L existiert eine Konstante, sodass L von U kleiner gleich dieser Konstante C mal U in der H-Norm ist. Das wäre gerade die Beschränktheit von dem kleinen L, gleichbedeutend die Stetigkeit von dem kleinen L. Und die kleinste solche Konstante, die das erfüllt, das ist gerade das, was man definiert als Operatornorm von L. Also das ist gerade die H-Norm von L. Letzte Woche hatten wir sie nochmal als Definition an der Tafel. Das heißt, die kleinste solche Konstante ist gerade die Norm von L in der H-Norm. Und Sie sehen, wenn wir das U wegkürzen, folgt hier direkt diese Gleichung hier raus. Also hieraus folgt Stern. Das heißt, Eindeutigkeit, Linearität und sogar stetige Abhängigkeit von, ja im Wesentlichen sowas wie unserer Differentialgleichung, ist alles eine Trivialität in diesem jetzigen Setting. Wenn Sie das L ein bisschen ändern, was beim homogenen Dirichlet-Problem heißen würde, Sie ändern das F so ein klein bisschen, dann heißt das, Sie ändern auch die Lösung nur ein kleines bisschen. Und alles, was wir hier machen, ist damit auch bewiesen, nicht nur für das homogene Dirichlet-Problem, denn wir haben ja gesehen, das inhomogene Dirichlet-Problem ließ sich auch so formulieren, da war die rechte Seite halt ein bisschen komplizierter. Das Neumann-Problem ließ sich auch so formulieren, da war die rechte Seite ein bisschen komplizierter und das war der Raum H1 statt H01, das ist aber auch ein Hilbertraum. Das heißt, alles, was wir hier zeigen, gilt automatisch für alle drei Probleme gleichzeitig. Also mit einer ungefähr halben Tafel haben wir jetzt erschlagen, dass alle diese drei Probleme eine eindeutige Lösung besitzen, die Lösung linear und stetig von der rechten Seite abhängt. Was uns noch fehlt, ist die Existenz der Lösung. Und das würde ich gern noch mal kurz so an der Seitentafel motivieren. Wie würden wir das im R hoch n, oder wie könnten wir das Problem im R hoch n angehen? Das Schöne, wenn wir in einem Hilbertraum sind, heißt, wir haben diese Vorstellung, die wir aus dem euklidischen Raum haben, die können wir übertragen auf das Problem, was wir haben. Also wir haben jetzt ein Problem, Bilinearform gleich Linearform. Wie sieht das im R hoch n aus? Nun, im R hoch n würden wir normalerweise ja immer solche Probleme angucken, ax gleich y. Und ich nenne das gleich mal zum Beispiel au gleich y, dann ist unsere unbekannte u genannt, also ist u irgendein Vektor im R hoch n, eine Matrix A und eine rechte Seite y auch im R hoch n. Nun, das sind die Probleme, die Sie sich in der linearen Algebra angeguckt haben, in der Numerik angeguckt haben, lineare Gleichungssysteme gelöst haben. Solche Probleme hätten Sie auch immer als Bilinearform gleich Linearform schreiben können. Denn solche Probleme sind immer dasselbe, wie wenn Sie sagen würden, AU skalar multipliziert mit irgendeinem Vektor V ist gleich Y skalar multipliziert mit irgendeinem Vektor V. In der Numerik schreiben wir das skalar multiplizieren immer gerne einfach mit dem adjungierten Vektor, also transponiert, und wenn wir einen komplexen wäre, noch komplex konjugiert. Hier sind wir immer im Reellen, also einfach transponiert, das Ding als liegender Vektor mal V gerechnet, das Ding als liegender Vektor mal V gerechnet. Und was hier links steht, wäre ja gerade das Skalarprodukt von AU und V, rechts das Skalarprodukt von Y und V. In abstrakten Settings würden wir es nicht mit dem Stern schreiben, sondern vielleicht so mit eckigen Klammern. Und das könnten wir natürlich definieren und sagen, das ist eine Bilinearform in U und V. Also es ist erstmal etwas, was zwei Komponenten bekommt und es ist auch offensichtlich linear in jeder Komponente. Die rechte Seite ist etwas, das kriegt ein V und ist eine Linearform in V. Das heißt, solche Gleichungen AU gleich Y können Sie immer interpretieren als BUV gleich L von V. Im Prinzip haben wir sowas Ähnliches gemacht bei der Interpretation unserer Differentialgleichung. Unsere Differentialgleichung ist irgendwas Lineares mit U gemacht, ist gleich irgendeine rechte Seite. Und dann haben wir das Ganze durch diese distributionelle Ableitungsinterpretation, haben wir das Ganze so interpretiert, dass beide Seiten angewendet worden sind auf eine Testfunktion und dann noch dieses stetige Fortsetzungsargument auf H1. Das war sowas Ähnliches wie hier im R hoch N einfach mit einem festen Vektor skalar zu multiplizieren. Und auf diese Art und Weise haben wir also aus einer linearen Gleichung, hier in einem dimensionalen Raum, hier in einem endlich dimensionalen Raum, das ist das gleiche wie Bilinearform gleich Linearform. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Lösbarkeit, Existenz einer Lösung untersuchen kann. Wir haben eine Menge Methoden kennengelernt, die im unendlich dimensionalen erstmal nicht viel bringen. Also Determinante ausrechnen, das sind Dinge, die haben erstmal keine vernünftigen unendlich dimensionalen Entsprechungen. Was Sie machen können, und ich lasse es Ihnen hier einfach mal vom Himmel fallen, Sie können sich etwas angucken zu so einem Bilinearform gleich Linearform Problem oder auch zu so einem linearen Problem hier. Gehört immer ein quadratisches Optimierungsproblem. Und Sie haben es den umgekehrten Reihenfolge haben Sie kennengelernt, wenn Sie bei mir meine Optimierungsvorlesung gehört haben oder auch vielleicht bei den Kollegen in der diskreten Optimierung, die machen das vielleicht auch als Beispiel für was kontinuierlich mal. Ein quadratisches Optimierungsproblem, ich schreibe es Ihnen erstmal hin, wir gucken uns an, ein Funktional j von v gleich 1/2, ich mache es von u, j von u ist 1/2 a u u. So, AU Stern U minus Y Stern U. Das heißt, ich habe hier etwas, was quadratisch ist. Stellen Sie sich das U und als einen langen Vektor vor. Dann multiplizieren Sie das hier aus mit der Matrix. Dann kommen hier irgendwelche quadratischen Terme vor. Irgendwelche Komponenten von U mal anderen Komponenten von U. Insgesamt zwei Komponenten von U. Hier tauchen irgendwelche Dinge auf, insgesamt eine Komponente von U. Das heißt, quadratische Polynome können Sie sich typischerweise, also können Sie sich immer in diese Form schreiben, wenn Sie konstanten Term weglassen. Und dann kann man sich überlegen, wann hat so ein Ausdruck hier ein Minimum? Also wann hat eine quadratische Funktion, eine Parabel, hat ein sehr leichtes Minimum? Im Mehrdimensionalen würden Sie vielleicht auch erwarten, dass Sie dann sehr viel sagen können über das Minimum. Und das können Sie im Endlichdimensionalen, das haben Sie vielleicht mal gesehen, Sie können diesen Ausdruck hier, den können Sie ganz einfach ableiten. Wenn wir diesen Ausdruck hier ableiten und nehmen die Richtungsableitung in Richtung irgendeines Vektors v, dann wäre das ja gerade der Limes h gegen 0, das j von u ein bisschen in die Richtung h mal v gegangen, minus j von u geteilt durch h, also die ganz normale Definition der Richtungsableitung, mit Differenzenquotienten klassisch in eine Richtung gegangen, minus das ursprüngliche und das Ganze durch h geteilt. Und wenn Sie das ausrechnen, das kriegen wir Handwaving hin, dann haben Sie hier was Quadratisches stehen, also dieses a, u, u ist bilinear in u. Vielleicht schreibe ich es Ihnen doch als in dieser Skalarproduktnotation, da sieht man diese Bilinearität. Die ist da immer so schön offensichtlich und suggestiv. Also minus y, u hier. Setzen Sie hier in Gedanken u plus hv ein, hier u plus hv ein, hier u plus hv ein. Dann können Sie das erstmal ausmultiplizieren. Der Term, wo nur U's drinstehen, der kürzt sich weg. Außerdem haben Sie den Term, wo Sie das plus HV und hier das plus HV miteinander multipliziert haben, die quadratischen Terme. Da haben Sie was mit H Quadrat, geteilt durch H bleibt noch ein H, das kürzt sich weg beim Limes H gegen 0. Das heißt, das Einzige, was da stehen bleibt, ist, wenn das eine Ding ein U ist und das andere Ding H mal V. Das heißt, Sie haben hier ein 2 mal, das kürzt sich mit der 1/2 weg und dann bleibt da noch stehen A, U und H mal V und entsprechend hinten auch Y und H mal V geteilt durch H gibt also gerade A, U, V minus Y, V. Das heißt, ein lineares Gleichungssystem im Endlichdimensionalen ist immer äquivalent zu Bilinearform gleich Linearform und hängt immer damit zusammen, ob ein solches Funktional hier Ableitung gleich 0 besetzt. Denn wenn die Richtungsableitung gleich 0 ist, in jede Richtung v, heißt das ja gerade, dass diese Geschichte hier gleich 0 sein muss. Und wenn das wenn dieses Matrix A eine symmetrische, positiv definierte Matrix ist, dann kann man sich überlegen, dass dieses Funktional hier tatsächlich genau ein Minimum besitzt. Und dieses Minimum ist genau an der Stelle, wo alle Richtungsableitungen gleich 0 sind. Und alle Richtungsableitungen gleich 0 heißt hier Bilinearform gleich Linearform, heißt A und gleich Y. Das heißt, Sie haben einen Zusammenhang zwischen Minimierung von quadratischen Funktionalen und Lösung von linearen Gleichungssystemen. Und genau dasselbe nutzen wir jetzt hier aus, aber ohne diesen ganzen theoretischen Überbau von Ableitungen im Unendlichdimensionalen zu machen. Das heißt, wir nutzen aus, dass dieses Funktional hier, das könnten Sie auch im Unendlichdimensionalen hinschreiben, bilinearform minus linearform, mit immer dem gleichen eingesetzt, könnten uns überlegen, ob das Minimum besetzt. Und an dem Minimum müsste die Ableitung gleich 0 sein und das müsste also bilinearform gleich linearform sein. Das machen wir jetzt. Lassen das Funktional vom Himmel fallen. Definiere das Funktional groß J, kriegt ein Ding aus dem Hilbertraum, geht in die reellen Zahlen. Und das sieht so aus, dass es, das U war hier immer die Lösung, also definieren wir es mit V, dass J von V definiert ist als 1/2. Ja, und das, was da AU, U ist, mit Groß A haben wir hier nicht, aber wir haben die Bilinearform. Also 1/2 Bilinearform mit V, V eingesetzt, minus Linearform L mit V eingesetzt. Und wir können das hier schreiben, also das ist, wenn beides übliche Notation, das L, V wäre so ein bisschen suggestiv, dass es eine Linearform ist. Aber ich glaube, ich habe es bisher immer so geschrieben, dass ich klein L von V auch geschrieben habe. Ja, von unserer Idee her im Endlichdimensionalen würden wir erwarten, dass die Ableitung von diesem Ding gleich 0 gerade äquivalent ist zu der Gleichung, die wir lösen möchten. Das heißt, wenn wir zeigen können, es gibt einen Punkt mit alle Richtungsableitungen gleich 0, dann haben wir die Lösung, die wir haben möchten. Punkt mit Ableitung gleich 0 würden wir erwarten, auch da, also bilinearform positiv, heißt sowas wie im Endlichdimensionalen positiv definierte Matrix, symmetrisch ist es ja auch. Das heißt, wir würden annehmen, Ableitung gleich 0 ist sowas wie ein Minimum. Also untersuchen wir dieses Funktional hier darauf hin, ob es ein Minimum besetzt. Und das kann man tatsächlich in sehr allgemeinen Settings, gibt es einen typischen Trick, wie man untersuchen kann, ob etwas ein Minimum besitzt. Was man sich dafür zuerst anguckt, ist, ob das überhaupt nach unten beschränkt ist. Wenn es das nicht ist, können wir das Minimum sowieso vergessen. Also erstmal schauen wir, ist dieses J überhaupt nach unten beschränkt. Und es ist, schauen wir an, wie sieht das nach unten aus. J von V, kriegen wir das nach unten irgendwie abgeschätzt. Das kriegen wir hin. Wir wissen von dem B wieder Koerzivität. B ist größer gleich Beta mal Norm V-Quadrat. Also sind wir hier größer gleich Beta halbe mal Norm V-Quadrat. Und jetzt steht hier noch minus L von V. Das heißt, wenn wir das nach unten abschätzen müssen, dann müssten wir das L von V nach oben abschätzen. Und das können wir auch. Auch da gibt es nur eine Sache, die wir in der Hand haben. Wir wissen, dass L ist beschränkt. Also L von V ist kleiner gleich Norm von L mal Norm von V. Mit dem Minus sind wir also größer gleich Norm von L mal Norm von V. Und Norm von V ist die Hilbertraumnorm. Norm von L ist die H', die Dualraumnorm, die Norm von L als beschränkter linearer Operator von H nach R. Sehen wir diesem Ausdruck an, ob er beschränkt ist? Ja, eigentlich schon. Wenn wir sich das angucken, also die Norm von V, das ist ja jetzt nur noch eine reelle Zahl. Das heißt, wir können die ganze Unendlichdimensionalität können wir vergessen. Die Norm von L ist was Festes, das gehört zur L, gehört zur Aufgabenstellung. Das heißt, hier steht was, eine quadratische Zahl, eine Zahl, die quadriert wird, minus irgendwelche Konstanten mal die Zahl ohne das Quadrat. Das ist einfach ein Polynom zweiten Grades, wenn das x, also auf, jetzt würden Sie erwarten, auf irgendwelchen beschränkten Mengen, da wäre das sowieso beschränkt. Und wenn sie Richtung unendlich geht, dann gewinnt der quadratische Term gegen den linearen Term, dann geht das auch gegen plus unendlich. Also im Eindimensionalen würden Sie erwarten, dass die Sache beschränkt bleibt, quadratischer Term gewinnt. Und das können Sie auch ganz einfach beweisen, indem Sie das Ganze zum Beispiel quadratisch ergänzen. Das heißt, wir schreiben uns das als einen Ausdruck zum Quadrat, der uns gerade diese beiden Terme hier liefert. Dann müsste ich also nehmen, ich könnte zum Beispiel nehmen, damit an dieser Stelle Beta mal Norm V minus die Norm von L, ich lasse hier die Indizes weg, Sie wissen, aus welchen Räumen die Normen sind, wenn ich diesen Ausdruck hier zum Quadrat nehme, mal 1 durch 2 Beta, dann rechnen Sie sofort nach, dass hier vorne kommt Beta Quadrat halbe Norm V Quadrat raus. Beim gemischten Term mit binomischer Formel käme gerade raus 2 mal Beta kürzlich weg, Norm 2 kürzlich weg, also Norm von V mal Norm von L gibt diesen Term hier. Das heißt, die ersten beiden Dinger wären gerade das, was hier stehen würde. Nur würde an dieser Stelle hier noch ein konstanter Term, also noch das L zum Quadrat, rausfallen. Sie hätten nämlich noch ein 1 durch 2 Beta mal Norm von L Quadrat dabei. Also damit die Gleichheit vorne stimmt, müssten wir hier noch minus 1 durch 2 Beta Norm von L Quadrat rechnen. Und dem Ausdruck hier sehen Sie die Beschränktheit sofort an. Jetzt haben Sie nämlich hier vorne was zum Quadrat stehen. Das ist gerade der Trick bei der quadratischen Ergänzung. Jetzt haben Sie den Term hier zum Quadrat. Der ist immer größer gleich 0. Das heißt, hier sind wir größer gleich 0. Wir sind also größer gleich minus 1 durch 2 Beta mal Norm von L zum Quadrat und der hängt jetzt nicht mehr von dem V ab. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal, das J ist in V auf jeden Fall schon mal beschränkt. Also das heißt, J ist nach unten beschränkt. Und das hilft uns schon mal insoweit, wir möchten gerne, also die Idee ist, dass beim Minimum von J wahrscheinlich gerade unsere Lösung liegt. Jetzt wissen wir schon mal, dass es nach unten beschränkt ist. Damit wissen wir noch nicht, dass es das Minimum gibt, aber jetzt wissen wir, dass es das Infimum gibt. Damit wissen wir nämlich, es gibt jede Mengenfunktion oder jede Funktion von einer Menge, können Sie das Infimum definieren als die größte untere Schranke. Wir wissen, es gibt eine untere Schranke und dann können Sie sich überlegen, dann muss es auch eine größte untere Schranke geben und damit ein Infimum geben. Also das heißt, es existiert das Infimum von J von V über alle V in unserem Hilbertraum H. Manchmal schreibt man das auch so, dass man sagt, daraus folgt, das Infimum ist größer als minus unendlich. Also teilweise definiert man das Infimum auch so, dass wenn Sie eine Menge haben, die nach unten unbeschränkt ist, dann sagen Sie, das Infimum ist gleich minus unendlich. In der Schreibweise würden Sie sagen, daraus folgt, dass das Infimum größer ist als minus unendlich. Aber die ganz, ganz formal rigorose Geschichte wäre zu sagen, damit gibt es jetzt also dieses Infimum von, also es gibt eine reelle Zahl, eine größte untere Schranke an dieses J von V über alle V in H. Ja, wie hilft uns das weiter? Wir möchten nicht die größte untere Schranke, wir möchten ja das Minimum haben. Und Sie kennen das natürlich aus den anderen Semestern und anderen Vorlesungen, kennen Sie ganz, ganz viele Beispiele von Mengen, die ein Infimum, aber kein Minimum besitzen. Aber es gibt noch einen Trick, der tatsächlich immer funktioniert, wenn Sie ein Infimum haben. Wenn Sie ein Infimum haben, dann kommen Sie zumindest daran beliebig nah dran. Denn das Infimum ist ja die größte untere Schranke. Das heißt, wenn Sie auf das Infimum ein ganz bisschen draufrechnen, ein 1 durch n draufrechnen, dann muss es ein V geben, was diese Schranke reißt. Also dann ist es keine untere Schranke mehr. Infimum plus 1 durch n ist keine untere Schranke mehr. Das heißt, Sie finden ein Element, was kleiner ist als Infimum plus 1 durch n. Da definieren Sie sich eine Folge so, dass das nte Folgenelement J von diesem Ding kleiner gleich Infimum plus 1 durch n hat. Dann haben Sie auf die Art und Weise eine Folge konstruiert, die gegen das Infimum konvergiert. Das heißt, wir haben vielleicht nicht immer ein Minimum, aber wann immer Sie nach unten beschränkt sind, haben Sie eine sogenannte minimierende Folge. Sie finden immer eine Folge, die gegen dieses Infimum konvergiert. Also daraus folgt, es existiert eine Folge UK, K in N, sodass J von UK konvergiert gegen das Infimum J von V. VNH, das Ding nennt man, das ist ein typisches Argument, was man in der Optimierung ständig braucht, um zu zeigen, dass etwas ein Minimum existiert. Dann ist der kanonische Kandidat immer, sich auf die Art und Weise erstmal eine sogenannte minimierende Folge zu basteln. Die existiert, wähle zum Beispiel einfach aus der Definition des Infimums heraus, wähle zum Beispiel UK so, dass J von UK kleiner gleich, nicht kleiner sogar, Infimum von J von V, VNH plus 1 durch K ist. Infimum ist die größte untere Schranke, plus 1 durch K kann es keine untere Schranke mehr sein, also muss es was geben, was kleiner liegt, das können Sie sich als UK definieren, dann nehmen Sie das nächste K und finden auf die Art und Weise das nächste UK. Das heißt, wenn wir nach unten beschränkt sind, haben wir zwar kein Minimum, aber wir haben eine minimierende Folge. Und die minimierende Folge ist natürlich ein perfekter Kandidat für ein Minimum. Denn wenn Sie sich vorstellen, wenn die minimierende Folge einen Grenzwert hätte, dann müsste dieser Grenzwert und das alles irgendwie stetig ist und hier irgendwie J und der Grenzwert vertauscht, dann ist der Grenzwert von der minimierenden Folge, das ist der Superkandidat für ein Minimum. Das heißt, wenn wir sicherstellen können, dass die minimierende Folge auch einen Grenzwert hat, dann ist das wahrscheinlich unser Minimum. Und haben wir ein Minimum, dann haben wir unser Problem gelöst. Und das Minimum wäre ja gerade, also auch das müssen wir noch argumentieren, aber zumindest von unserer Vorstellung her würden wir annehmen, bei einem Minimum sind alle Richtungsableitungen gleich 0. Das heißt, da gilt Binärform gleich Linearform. Also gucken wir uns an, ob dieses UK hier einen Grenzwert besitzt. Wie zeigen wir, ob was einen Grenzwert besitzt? Nein, wir zeigen, dass es eine Cauchy-Folge ist. Wir sind ja in einem Hilbertraum, also jetzt kommt die wahre Macht heraus davon, dass wir in einem Hilbertraum sind. Vorher war das für die Motivation bisher, war irgendwo klar, wir brauchen noch einen Raum, wo die Ableitungen noch multiplizierbar sind mit vielleicht sprunghaften Funktionen, aber bisher gab es nicht wirklich einen Grund, einen Hilbertraum zu wählen. Und jetzt benutzen wir wirklich den Hilbertraum an der Stelle. Wir haben hier einen Raum, der hat eine Norm und bezüglich der Normzahl ist er vollständig. Also das benutzen wir jetzt erstmal, um zu zeigen, dass das U UK eine Cauchy-Folge ist und dann kriegen wir raus, dass UK konvergiert wirklich. Also wir gucken uns an, ist das UK eine Cauchy-Folge? UK ist Cauchy-Folge, denn es gilt, ja, was müssten wir davon zeigen? Wir müssten dafür zeigen, die Folgenglieder rücken immer näher zusammen. UK minus UL müsste gegen 0 konvergieren, wenn K und L gegen unendlich gehen. Wie kriegen wir das hin? Nun, wir haben nicht viel in der Hand. Wir haben diesen Hilbertraum, wir haben diese Bilinearform mit einer Handvoll von Eigenschaften. Wir möchten gerne zeigen, dass irgendeine Norm gegen 0 konvergiert. Also müssen wir sie zum Beispiel nach oben abschätzen. Nach unten ist sie klar durch größer gleich 0 abgeschätzt. Und um die nach oben abzuschätzen, ist das Einzige, was wir haben in unserem Setting, die Koerzivität. Also benutzen wir die. Beta mal dieser Ausdruck ist kleiner gleich b von uk minus ul. UK minus UL. Ja, was wissen wir über das UK und das UL? Dummerweise wissen wir nicht, dass dieses UK und das UL irgendwie eine Lösung sind von unserem Problem. Die sollen ja erst, der Limes soll ja die Lösung werden von dem Problem. Das heißt, mit Bilinearform gleich Linearform können wir an der Stelle nichts anfangen. Was wir machen könnten, wäre zu probieren, das J mit reinzubringen. Denn alles, was wir wissen über das UK und das UL ist, dass J von UK und J von UL gegen das Gleiche konvergieren, nämlich das Infimum. Das heißt, wir müssen in diese rechte Seite müssen wir jetzt irgendwie das J mit reinbringen. Wir könnten anfangen und sagen, okay, das J ist ja sowas, mit das B mit demselben Argument eingesetzt und dann noch irgendwie das L mit dazu gebracht. Haben wir die Definition? Genau, die Definition haben wir noch hier. Also so B mit zweimal demselben Argument eingesetzt, wäre was Feines. Dann könnten wir das J da drin wiederfinden. Könnten wir hier schon nachprobieren, aber dann fehlt uns das L. Also wenn wir das jetzt ansetzen als J von UK minus UL, dann haben wir da gleich zwei Probleme. Zum einen wissen wir nichts über J von UK minus UL, ist ja nicht linear das Funktional, wir wissen nur, was J von UK und J von UL machen. Und auf der anderen Seite fehlt uns das L. Und dann haben wir da noch ein L mit drin, wo wir nicht weiterkommen. Okay, also an der Stelle, und wir haben einfach nur eine Handvoll von Möglichkeiten. Das heißt, das ist ein Beweis, den Sie allein dadurch führen können, dass Sie mit dem bisschen, was Sie haben, einfach mal in jede Richtung probieren, hilft mir das weiter. Okay, mit BUV gleich L von V kommen wir nicht weiter, mit B ersetzen durch J kommen wir nicht weiter. Also machen wir die nächste Geschichte und benutzen, dass das B bilinear ist und multiplizieren es halt aus. Dann ist der Ausdruck hier B von UK, B von UK, das ist ja prima, das ist irgendwas mit J von UK, aber das wissen wir ja endlich was. Wir haben außerdem, ich schreibe es mal so rum, B von UL, B von UL und wir haben minus 2 mal B von UK, UL. So, die vorderen beiden Ausdrücke, da hätten wir wieder die Hoffnung, das könnte irgendwas mit dem J ergeben. Der hintere Ausdruck sieht nicht gut aus, denn das J erfordert, dass das B zweimal das Gleiche eingesetzt wird. Das heißt, so ein gemischter Term BUKUL, der bringt uns nicht weiter. Jetzt könnten wir sagen, okay, der Schritt hat es nicht weitergebracht, gemischte Terme dürfen nicht auftauchen. Die andere Möglichkeit aus gemischten Termen, also hier hätten wir ja gerade aus solchen gemischten Termen nicht gemischte Terme gemacht. Die andere Möglichkeit, wie wir aus gemischten Termen nicht gemischte Terme machen können, wäre die andere binomische Formel zu verwenden. Also die symmetrische Bilinearform heißt, wir können das hier ausmultiplizieren mit binomischer Formel. Und wir hätten aber die binomische Formel ja auch mit Plus, da kämen auch diese gemischten Terme raus. Und das wäre eine andere Möglichkeit, diese gemischten Terme loszuwerden. Das heißt, wir bringen jetzt den BUK plus UL, UK plus UL mit ins Spiel und schreiben uns, weil das, was hier steht, wäre ja, wenn wir hier noch einen minus B UK, UK minus B, UL, UL hätten, dann wäre das, was hier stehen würde, Klammer hin, das haben wir nicht, also das gleiche Zeichen gilt nur bis hierhin, aber wenn wir das noch damit dabei stehen hätten, dann stände hier hinten minus B von UK plus UL, UK plus UL und wieder irgendwie die Chance, das J mit ins Spiel zu bringen. Also machen wir das, bringen wir dieses BUK plus UL, BKU plus UL mit ins Spiel. Also schreiben uns das als B von UK, UK plus B von UL, UL minus B von UK plus UL, BK, UK plus UL und multiplizieren uns das im Kopf aus, um zu gucken, was wir noch ergänzen müssen, damit die beiden Gleichheitszeichen hier übereinstimmen. Also die beiden Terme stimmen überein. Mit diesem Term hier kriege ich durch den gemischten Term gerade die 2 mal BUKL, UKL raus. Das wäre also okay. Was hier aber noch stehen würde, wäre minus BUK, UK und minus BUL, UL. Damit sich das mit der ersten Zeile übereinstimmt, müsste ich also hier vorne jeweils eine 2 mit dran packen, denn wenn Sie es jetzt ausmultiplizieren, kürzt sich die BUKUK und BULUL kürzt sich gerade weg und Sie haben den gemischten Term hier stehen. Das heißt, auf die Art und Weise stimmt dieses Gleichheitszeichen wieder. Und alle drei Terme, die da stehen, sind jetzt so, dass das B mit dem gleichen Argument eingesetzt wird. Jetzt könnten wir mal probieren, was passiert, wenn wir das jetzt durch J ersetzen. Und wenn wir das durch die J ersetzen, kommt immer noch ein klein L mit ins Spiel. Aber wir haben ja verschiedene Terme. Einmal was mit einem L von UK, hier ein L von UL und hier ein L von UK plus UL. Also wir könnten zumindest die Chance haben, dass sich das wegkürzt. Probieren wir es aus. Das ist gleich. Das BUKUK wäre ja dasselbe wie ein halb JUK. Also ein halb J. Andersrum, ein halb BUKUK wäre gleich das J von UK. Also hier hätten wir 4 mal J von UK, gäben uns 2 mal BUKUK. Und es kämen noch dazu, jedes von den J von UKs würde uns noch ein L von UK mit dazu bringen. Also J von UK war ja gerade das ein halb BUKUK minus L von UK. Und das heißt, wir hätten, wenn wir das hier ausrechnen, hätten wir hier noch 4 minus 4L von UK mit dabei. Also dieser Ausdruck plus 4L von UK, so wäre der erste Summand gerade das 2 mal BUK, UK. Dasselbe mit dem UL plus 4J von UL plus 4L von UL wäre, wenn Sie es ausrechnen, gerade 2 mal B von UL, UL. Und dasselbe mit dem hier unten wären minus 4j von, nicht minus 4, das wären jetzt nur minus 2j von UK plus UL minus dann, also hier käme es rein mit einem anderen Vorzeichen, genau hier auch mit minus, genauso wie hier oben, minus 2l von UK plus UL. Ja, diese Terme sind schön, J von UK, J von UL, über die wissen wir was, die konvergieren gegen das Infimum. Der Term ist nicht so schön, da wissen wir nicht viel drüber, aber immerhin wissen wir so ein bisschen was über das J, zum Beispiel was das Infimum ist. Über die Ls wissen wir gar nichts und wir haben offensichtlich Pech gehabt, die Ls kürzen sich nicht einfach weg. Die Anzahl der Ls, die hier vorkommen und die Anzahl der Ls, die hier vorkommen, die sind einfach verschieden viele. Das heißt, das klappt doch nicht, da einfach auf die Js überzugehen und zu hoffen, dass sich die Ls wegkürzen. Aber wir haben ja eine gewisse Freiheit noch in dem Spiel mit dabei. Denn das, was hier auftaucht, die Ls, hängt nur von dem einen ab. Das heißt, wenn ich hier irgendwelche Konstanten mit reinschreibe, schreiben Sie sich in Gedanken hier eine 2 mit rein, dann hätten Sie diesen Ausdruck hier mal 4 genommen. Also Sie könnten sagen, hier haben Sie ein Viertel und dann 2 mal UK plus UL, 2 mal UK plus UL. Dann würde das, was hier rauskommt, ein L sein. Das hätte vorne ebenfalls noch das Viertel, von dem wir gestartet sind. Und es kriegt hier aber nun ein halb UK plus UL. Das heißt, Sie haben eine gewisse Asymmetrie zwischen diesem Ausdruck, der hier steht, und dem Ausdruck, der hier steht. Und diese Asymmetrie können Sie dazu nutzen, um sich hier vorne eine andere Konstante hinzubasteln. Und die andere Konstante, die wir gerne hätten, wäre, wenn hier eine 4 stehen würde. Denn wenn hier eine 4 stehen würde statt einer 2, dann wäre alles gut. Wie kriegen wir das hin, dass da eine 4 steht statt einer 2? Nun, wir würden das zum Beispiel dadurch hinkriegen, dass wir probieren wir es aus und machen uns hier einen Minus und dann schreiben wir rein einen Minus 2 mal, dann machen wir gleich einen Minus 4 mal, das ist dann auch schon das, was funktionieren wird. Ansonsten, wenn Sie es selber machen würden, würden Sie wahrscheinlich erstmal rumspielen mit ein paar Zahlen. Ich mache es gleich so, dass es funktioniert. Wir schreiben uns hier einen UK plus UL halbe, UK plus UL halbe und einen 4 mit rein. Wenn Sie selber rumspielen, irgendwelche anderen Zahlen nehmen, schreiben Sie es ein mit einem geteilt durch A und dann vorne einem mal A Quadrat und dann sehen Sie, wie sich das auswirkt und stellen sich das A so ein, dass aus der 2 hier eine 4 wird, dann sehen Sie sofort, dass Sie das reinschreiben müssen. Also was kommt hier erstmal raus? Wir haben hier minus 4 mal diese ganze Geschichte. Das heißt, wir hätten hier einen minus 8 mal, damit hier mit dem 1/2 BUK plus UL und so, dass sich das wegkürzt. Und hier als Argument jetzt UK plus UL halber und entsprechend hier minus 8 mal UK plus UL halber drinstehen. Und Sie sehen, damit klappt es tatsächlich direkt, denn diese 8 mit der 2 gibt zusammen eine 4. Das heißt, das kürzt sich weg mit den beiden LUKs. Und was übrig bleibt, sind also 4 mal J von UK plus 4 mal J von UL minus 8 mal J von UK plus UL halber. Ja, ist uns damit geholfen und zumindest haben wir jetzt alles, was wir ausrechnen mussten, haben wir zurückgeführt auf dieses Funktional J. Über das Funktional J wissen wir was. Wir wissen nämlich, das Funktional J, das konvergiert gegen das Infimum. Das hier konvergiert gegen das Infimum. Was macht das hier? Das wissen wir nicht. J von dieser Konvexkombination hier, wir wissen nicht, ob das auch gegen das Infimum konvergiert. Man könnte sich jetzt probieren zu überlegen, irgendwie mit Konvexitätsargumenten, ob wenn das eine gegen das Minimum konvergiert, das andere gegen das Minimum konvergiert, auch irgendwie eine Konvexkombination dagegen konvergieren müssten. Und tatsächlich ist es aber noch einfacher, denn wir wissen ja, dass J, was hier steht, das ist auf jeden Fall mal größer gleich dem Infimum. Also mit dem Minus davor ist die Sache, die hier steht, die ist kleiner gleich. Das einmal aus, das Ganze ist kleiner gleich 4 mal J von UK plus 4 mal J von UL minus dem Infimum, wenn Sie hier einfach irgendein J von V genommen hätten, VNH, mit einer 8 davor. Und dann sehen wir, was passiert. Das hier konvergiert gegen das Infimum, das hier konvergiert gegen das Infimum. Hier haben wir minus 8 mal das Infimum, kürzt sich gerade weg. Also das heißt, diese obere Schranke, die wir hier gefunden haben, die konvergiert einfach gegen 0, weil das beides gegen das Infimum konvergiert. Wenn K und L beide gegen unendlich gehen. Ja, und das ist prima. Das heißt, die Norm von UK minus UL, Beta ist ja nur eine Konstante, hat eine obere Schranke, die gegen 0 konvergiert, das heißt UK minus UL konvergiert gegen 0, das heißt das UK ist eine Cauchy-Folge. Das heißt, wir haben den Grenzwert und der Grenzwert ist der kanonische Kandidat für das Minimum unseres Funktionals. Also hieraus folgt, und jetzt nutzen wir das erste Mal eine Eigenschaft von dem Hilbertraum aus, nämlich dass wir wirklich eine Cauchy-Folge einen Grenzwert hat, dass wir Vollständigkeit haben und bekommen, es gibt ein U, das der Limes der UKs ist. Und wir nehmen an, das ist schon das U, was wir am Anfang gesucht haben, nämlich das Minimum, von dem wir annehmen, dass es die Lösung ist unserer Gleichung. Also U ist Limes K gegen unendlich der UKs, das Ding existiert auf jeden Fall schon mal. Ist der dann auch das Minimum? Nun, das folgt jetzt einfach aus Stetigkeit, denn wenn das J von UK gegen das Infimum konvergiert und das J ist, das ist, nehmen wir uns an, hier haben wir es definiert, das J ist offensichtlich stetig. Denn wir wissen, dass L stetig, also L von VK konvergiert gegen L von V, oder L von UK konvergiert gegen L von U. Das B ist eine Bilinearform, wir hatten vorausgesetzt, dass die in beiden Komponenten beschränkt ist. Und da zeigt man leichter, Sie haben es hoffentlich in der linearen Algebra mal gesehen, dass bei einer Bilinearform ist es genau wie bei Linearformen, also Beschränktheit, es gibt eine Konstante, das Bilinearform beschränkt ist durch eine Konstante, mal Norm ein Argument, mal Norm anderes Argument, ist gerade äquivalent dazu, dass sie stetig ist. Das heißt, dass sie mit Grenzwerten vertauscht. Das heißt, BUK, UK konvergiert gegen BUU, L von UK konvergiert gegen L von U, also konvergiert insgesamt J von UK konvergiert gegen J von U. Das heißt also, J von U ist auf der einen Seite der Limes K gegen unendlich J von UK, weil das J stetig ist. Und auf der anderen Seite ist aber nach Konstruktion das UK eine minimierende Folge gewesen. Und das gleich das Infimum J von V über alle VNH. Das heißt, wir haben hier ein U gefunden, wo das J von U gleich seinem Infimum ist. Das heißt, das U ist tatsächlich ein Minimierer. Also U ist Minimum von J. Okay, das hat uns also schon ein bisschen mehr Mühe gekostet, 1,5 Tafeln, an zu zeigen, dass dieses Funktional, was wir da hingeschrieben haben, dass das tatsächlich immer ein Minimum besitzt. Unsere Hoffnung war, dass dieses Minimum dann auch tatsächlich, ja, dass irgendwie die Richtungsableitung des Funktionals dieser Gleichung BUV gleich L von V entsprechen, am Minimum die Richtungsableitungen gleich 0 sind und deswegen unsere Gleichung lösbar ist. Das werde ich Ihnen zeigen, aber und das könnte man zeigen, indem man Ableitungen einführt in Hilberträumen. Also Richtungsableitungen in Hilberträumen können Sie einfach auf die Art und Weise einführen. Und dann können Sie auch ganz einfach zeigen, wenn Sie ein Minimum haben von einem Funktional in Hilberträumen, dann müssen auch alle Richtungsableitungen, die existieren, gleich 0 sein. Das ist genau dasselbe Argument wie in der Analysis. Tatsächlich können wir es aber noch leichter machen. Also wir können das beides gleich in einem machen. Wir nennen das Ding gar nicht als Richtungsableitung, führen diese ganzen höheren abstrakten Begriffe gar nicht ein, sondern wir rechnen direkt das Argument nach, mit dem Sie auch im Endlichdimensionalen gezeigt hätten, wenn Sie ein Minimum haben, dann muss dort die Ableitung gleich 0 sein. Das war nämlich eine ganz einfache Einzeilerabschätzung. Sie nehmen sich Ihr Funktional, stören es ein bisschen in eine Richtung und dann wissen Sie, wenn Sie es ein bisschen stören in die Richtung, dann muss es eigentlich größer geworden sein, weil Sie waren ja vorher an einem Minimum und dann sehen Sie aus dieser Abschätzung schon raus, dass die Richtungsableitung gleich 0 sein muss. Und das machen wir gleich alles in einem und rechnen direkt nach, wenn wir ein Minimum haben von dem J, dann gilt an diesem Minimum B von UV gleich L von V. Und was aber vom höheren Standpunkt dahinter steckt, ist, dass die Richtungsableitung gerade dieses B von UV gleich L von V wären. Also zeigen wir, das Minimum löst B von UV gleich L von V. Dafür gucken wir uns an. Zeige noch das Minimum von J löst BUV gleich L von V für alle V in H. Dafür gucken wir uns an, so etwas Ähnliches wie eine Richtungsableitung. Wir gucken uns nämlich an, was wäre, wenn wir mit einem C in R und einem V in H das Funktional ein bisschen gestört hätten. Also wir gucken uns an, J von U plus C mal V mit irgendeiner Konstante. Also wir wissen, bei U sind wir das Minimum. Wir würden annehmen, irgendwie sowas wie Richtungsableitung gleich 0 hat was damit zu tun, dass unsere Gleichung gilt. Also gucken wir uns mal sowas an wie eine Richtungsableitung. Was passiert, wenn wir mit dem U in Richtung V mit Schrittweite C positiv oder negativ gehen? Nun, dann wissen wir, wir müssen schlechter geworden sein. Oder zumindest nicht besser geworden sein, weil J von U war das Minimum. Also wir sind auf jeden Fall größer gleich J von U. Ausgeschrieben mit der Definition wäre das eine B von U plus CV mit einem 1/2 davor, minus L von U plus CV. Auf der anderen Seite, das J von U war ja gerade BUU mit einem 1/2 davor, minus L von U. Das heißt also, fast das gleiche Argument, wie wir es hier hatten. Wir multiplizieren die Geschichte wieder aus, 1/2 BUU kürzt sich weg, das minus L von U kürzt sich weg. Was also stehen bleibt, ist 0 kleiner gleich. Hier die gemischten Terme B von CV und U, das ist ja symmetrisch, also zweimal, also mit dem 1/2 weggekürzt, hätten wir B von U und CV, also B von UV mit einem kleinen c davor. Und auf der anderen Seite von hier noch das minus L von CV, also minus C L von V. Und hier habe ich aber den gemischten Term vergessen. U plus CV ist noch dabei, also plus 1/2 C Quadrat B von VV minus C mal L von V. Ist in diesem Kontext der Richtungsableitung, hatten wir dann irgendwie durch C geteilt und das C gegen 0 laufen lassen und dann ist dieser Term in der Mitte weggefallen. Das können wir offensichtlich auch hier machen. Es stört uns ja nicht, dass wir in irgendwelchen unendlich dimensionalen Hilberträumen sind. Das C ist einfach irgendeine reelle Konstante. Also was wir jetzt machen ist, wir teilen durch C, dann folgt daraus 0 kleiner gleich BUV minus L von V plus C halbe B von V. Und jetzt lassen wir das C gegen 0 gehen. Diese Geschichte hier gilt für alle reellen Zahlen C in R. Das hier oben galt ja immer noch für alle C in R und alle V in H. Also wenn das hier gilt für alle C in R, gilt es auch im Limes C gegen 0. Und im Limes C gegen 0 sind wir immer noch größer gleich 0. Daraus folgt also 0 kleiner gleich BUV minus L von V. Sieht erstmal schlecht aus, weil wir wollten ja gerne haben, dass es gleich 0 ist. Also das gilt für alle V, das heißt, es ist fast das, was wir zeigen können, wollten, aber es ist noch, dass wir, aber wir haben bisher nur die eine Richtung gezeigt, dass es größer gleich 0 ist. Entspricht in der Vorstellung der Richtungsableitung, wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen auf einem Minimum, dann schauen Sie in die eine Richtung, und wenn Sie in die eine Richtung gehen, dann wissen Sie, es kann höchstens bergauf gehen. Es zwingt Sie erstmal niemand, dass es in diese Richtung auch nicht bergab gehen kann, sondern Sie sehen erstmal nur in die Richtung, in jede Richtung, die Sie gucken, scheint es bergauf zu gehen, also muss die Ableitung in jede Richtung bergauf gehen. Warum muss die Ableitung dann gleich 0 sein, der Analysis? Naja, weil Sie eben auch immer in die entgegengesetzte Richtung gucken können. Also wenn es in die eine Richtung höchstens bergauf gehen kann, die andere Richtung höchstens bergauf gehen kann und das eine aber das Negative vom anderen sein muss, dann bleibt nur übrig, dass die Richtungsableitung gleich 0 ist. Wo steckt das Argument hier drin? Dann steckt da drin, dass ich hier nicht aufgepasst habe, bei dem daraus folgt Pfeil, denn wenn ich durch c teile, dann dreht sich das Ungleichheitszeichen um, wenn ich durch ein negatives c geteilt habe. Das heißt, aus dieser Geschichte hier folgt das hier nur für c in R+. Ist aber schön so, denn für c in R+ kann ich weiterhin gegen 0 laufen und kriege diese Geschichte raus. Außerdem folgt, wenn ich durch ein c teile, was negativ ist, das Ganze mit umgedrehten Vorzeichen. 0 kleiner gleich b u v minus l von v plus c halber b von v v für alle c in ja, minus. Ebenfalls aus dieser Gleichung hier. Aus 2 Stern folgt diese Geschichte hier für die positiven c's und für die negativen c's folgt die Sache mit umgedrehten Ungleichheitszeichen. Und mit umgedrehten Ungleichheitszeichen kann ich das c aber trotzdem gegen 0 laufen lassen. Ich nehme halt eine negative Folge, minus 1 durch k für die c's, lasse die gegen 0 laufen und kriege raus mit c gegen 0, 0 kleiner gleich buv minus l von v. Das heißt, das buv minus l von v muss sowohl größer gleich 0 als auch kleiner gleich 0 sein, also buv gleich l von v und das galt für alle v in h. Das heißt, wir haben tatsächlich, dass an dem Minimum gilt, dass Bilinearform gleich Linearform sein muss und wir haben gezeigt, im Minimum gibt es immer und damit haben wir alles gezeigt, was wir in dem Satz behauptet hatten. Es gibt tatsächlich eine eindeutige Lösung und die Lösung hängt stetig von der rechten Seite ab. Das heißt, wir haben unser Problem, eine Differentialgleichung zu lösen, mit dem wir gestartet sind, ganz am Anfang der Vorlesung, auf der letzten Tafel ist es noch drauf. Das Problem, die Differentialgleichung zu lösen, das haben wir umgestellt in so ein rein algebraisches Problem, Linearform gleich Bilinearform in einem Hilbertraum. Und dieses algebraische Problem war tatsächlich mit relativ überschaubaren Mitteln zu lösen. Das ist eine Frage noch.
Ich habe noch jetzt zur Mächtigkeit.
Ja.
Ja. Ich könnte aber bei der Existenz ein bisschen nach unten umstellen.
Ja.
Weiß ich nicht, wie es in der Anwendung überhaupt gebraucht werden würde. Und die zweite Frage wäre, Sie hatten in der Vorlesung mal gesagt, dass Sie das V auch aus H01 nehmen.
Ja.
Sehe ich jetzt auch nicht direkt, warum ich da, also das, wo X schiebt, wenn ich das aus dem Anwendung überhaupt nehme oder genau formuliere.
Ja. Also tatsächlich ist das, was wir jetzt gesehen haben, ist die absolute Basisversion vom Satz von Lax-Milkram. Und es gibt in der Literatur gibt's einen ganzen Haufen an Verallgemeinerungen. Man kann sich fragen, kann ich dieses abschwächen, kann ich jedes abschwächen. In dem Beweis haben wir diese ganzen Voraussetzungen tatsächlich benutzt erstmal. Wir haben benutzt, dass unser B, also die Koerzivität haben wir, ich sag mal, ständig benutzt. Die haben wir bei der Eindeutigkeit benutzt, die haben wir hier benutzt, die haben wir bei dem nach unten beschränkt sein benutzt. Die Symmetrie haben wir so ein bisschen benutzt, immer wenn wir diese binomischen Formeln verwendet haben. Außerdem haben wir ja immer benutzt, dass in das B zweimal derselbe Raum eingesetzt wird. Denn in dem Moment, wo wir dieses J-Argument gebracht haben, da haben wir benutzt, dass dieses J, dass wir da zweimal das gleiche Argument eingesetzt haben. Das heißt, all diese drei Eigenschaften haben wir wirklich intensiv benutzt in dem Beweis. Nichtsdestotrotz können Sie all diese drei Eigenschaften können Sie aufweichen. Sie können den Hilbertraum aufweichen, also es gibt Versionen, wir werden tatsächlich sogar noch eine sehen für parabolische Gleichungen dieser Vorlesung. Sie können eine Version hinschreiben von Lax-Milkram, die auf zwei verschiedenen, wo das B auf zwei verschiedenen Räumen lebt. Das entspricht anschaulich dem, in der linearen Algebra hier so ein Gleichungssystem zu haben, wo die rechte Seite aus einem anderen Raum ist als die linke Seite. Und auch da kann man zum Beispiel was noch über die Lösbarkeit aussagen. Sie können aufweichen, die Symmetrie, das ist eine relativ offensichtliche Sache sogar. Also typischerweise finden Sie in der Literatur den Satz von Lax-Milgram ohne die Voraussetzung Symmetrie und finden dann den Beweis, den wir hier gemacht haben, als sogenannter Satz von Ries und dann die unsymmetrische Version von Lax-Milgram gefordert aus dem sogenannten Satz von Ries. Bei uns ist das so, wir beweisen den Satz von Lax-Milgram also einmal müssen Sie dieses Argument für symmetrische Dinge bringen, aber wenn Sie das Argument in der Hand haben, können Sie mit diesem Argument auch für unsymmetrische bilinear Form herleiten, dass sowas Ähnliches noch funktioniert. Also es klappt auch für zwei verschiedene Räume, es klappt auch ohne die Symmetrieannahme, es klappt tatsächlich auch ein Stück weit noch ohne die Koerzivität. Allerdings wird es dann nochmal ein ganzes Stück schwieriger. Wenn Sie die Koerzivität nicht haben, dann kann man, was man zum Beispiel machen kann, ist für sogenannte kompakte Störungen von was Koerziven, das immer noch zu zeigen. Das ist, ich meine das mal ganz handwaving. Also koerziv ist sowas wie die symmetrischen positiven Operatoren. Man kann auch Eigenwerttheorie machen auf Hilbert-Räumen. Also koerziv heißt, sie haben Eigenwerte und die Eigenwerte sind alle größer als 0. Dementsprechend auch weg von der 0 beschränkt. Also dieses BUU größer gleich Beta Norm U Quadrat kann man so interpretieren, dass alle Eigenwerte oder das Spektrum oder irgendwelche verallgemeinerten Eigenwerte, die sind auf jeden Fall alle größer gleich dem Beta. Das heißt, und Eigenwert gleich 0 heißt, wir wären nicht invertierbar. Und dann kann man gewisse Operatoren, sogenannte kompakte Operatoren, drauf addieren. Und zum Beispiel, wenn Sie die Bilinearform stören um den Term, wo keine Ableitungen drinstehen, kann man zeigen, dass es irgendwie weniger, das sind die sogenannten kompakten Störungen. Man kann zeigen, deren Eigenwerte konvergieren immer gegen 0. Das heißt, Sie haben da so eine Matrix mit Eigenwerten, alle größer gleich einer Konstante. Und Sie haben eine Matrix mit Eigenwerten, die gegen 0 gehen. Dann können überhaupt nur endlich viele von diesen Eigenwerten, die gegen 0 gehen, sind groß genug, um diese konstante Beta auf 0 runterzubringen. Das heißt, man kann eine Erweiterung machen von koerziv auf koerziv plus kompakt, was dann so aussieht, dass es einen endlich dimensionalen Unterraum gibt, auf dem kann es Probleme geben. Und wenn man den aber mit irgendwelchen Nebenbedingungen im Griff hat, dann hat man alles andere auch im Griff. Das heißt, auch in die Richtung gibt es Erweiterungen hin. Also es gibt ganz, ganz viele Erweiterungen, was man machen kann, dieses bilinear von gleich linear vom Prinzip oder überhaupt die Idee, Differentialgleichungen umzuschreiben auf Hilbertraumgleichungen oder Banachraumgleichungen, können Sie auch sagen, wenn Sie kein Skalarprodukt haben. Also das überhaupt umzuschreiben in Vektorraumgleichungen und damit zu vergessen, dass da irgendwelche Ableitungen, Gebiete und so drin stecken, das ist ein enorm fruchtbares Argument und eigentlich der moderne Weg, wie man solche Differentialgleichungen heute behandelt und wirklich weitergekommen ist. Und was Sie hier sehen in der Vorlesung, ist wirklich die absolute Basisversion für elliptische partielle Differentialgleichung. Klappt diese Umschreibung in dieses bilinear von gleich linear Form und einen Satz von Lax-Milgram, kriegen wir tatsächlich eindeutige Möglichkeit raus. Ja, dann haben wir uns eine Viertelstunde Pause verdient und machen entsprechend weiter was haben wir denn da, 26 bitte. Ja, also nachdem wir jetzt lange und hart daran gearbeitet haben, diese partielle Differentialgleichung überhaupt zu verstehen, also uns zu überlegen, wann hat diese partielle Differentialgleichung, wann macht die überhaupt Sinn? Also welche Funktionen können wir da einsetzen, wann machen die Ableitungen noch Sinn, als distributionelle Ableitung, wann macht die Multiplikation mit einer Funktion, die vielleicht Sprünge hat, noch Sinn, wann macht dann wieder eine Ableitung Sinn? Und wenn wir uns lange überlegt haben, wann machen Neumann-Randwerte, Dirichlet-Randwerte, wann ergeben die einen Sinn? Nachdem wir da ganz, ganz viel dran arbeiten mussten, können wir jetzt die Früchte ernten und in diesem Verständnis, dass wir jetzt sagen können, die Differentialgleichung ist äquivalent zu so einer Sobolev-Raumformulierung, Bilinearform gleich linear vom Sobolev-Raumformulierung, können wir jetzt die eindeutige Lösbarkeit ganz, ganz einfach ablesen. Bringen wir das noch zusammen. Also was heißt das jetzt für unsere Differentialgleichung, die wir hatten? Folgerung 242. Wir hatten unsere Differentialgleichung minus Divergenz Grad A mal Gradient U. Sie haben sie doch vor Augen. Ich hatte die letzte Vorlesung, also vor der Pause noch an der Tafel. Minus Divergenz A mal Gradient U plus C mal U gleich F. Entsprechend mit Dirichlet-Randwerten, homogenen Dirichlet-Randwerten oder mit inhomogenen Dirichlet-Randwerten über eine Funktion, die richtigen Dirichlet-Randwerte vorgegeben hatten wir das Ganze formuliert. Oder aber Neumann-Randwerte in L2. Und all diese Formulierungen, die wir dort hatten, für all die kriegen wir jetzt sofort die eindeutige Lösbarkeit raus. Wenn wir annehmen, dass die Koeffizienten, die in unserer Bilinearform auftauchen, also das A und das C, was in unserer partiellen Differentialgleichung auftauchten, die hatten wir bisher angenommen, dass die in L unendlich sind. Auf die Art und Weise hatten wir keine Probleme damit, die L2-Ableitung, also wenn U war in H1, dann war Gradient U noch in L2 und der Koeffizient L unendlich, den können wir multiplizieren mit diesem Gradient U und dann bleibt das immer noch in L2. Dadurch hat die variationelle Formulierung Sinn gemacht, A mal Gradient U mal Gradient V war auf die Art und Weise wohl definiert. Ja, das hatten wir bisher schon angenommen, damit die variationelle Formulierung wohl definiert ist. Damit wir eindeutige Lösbarkeit haben, brauchen wir nur ein ganz bisschen mehr. Wir brauchen nämlich noch diese Koerzivität, nämlich dass wir dieses Integral, was da steht, nach unten abschätzen können durch die Norm von U. Also da, wo jetzt stehen würde, A Gradient U zum Quadrat, das müssten wir abschätzen durch Gradient U zum Quadrat mit der H1-Norm. Das heißt, wir bräuchten, dass das A und das C nicht nur nach oben beschränkt sind, sondern die müssten auch noch nach unten beschränkt sein. Und das formuliert man typischerweise so, dass wir sagen, die sind im sogenannten Raum L unendlich plus. Und dieses Plus soll heißen, das sind positive Funktionen. Also da drin sind Funktionen H in L unendlich Omega, die positiv sind. Also das heißt, H von x soll echt größer sein als 0. Und tatsächlich wollen wir noch ein bisschen mehr. Wir brauchen auch irgendeine Konstante, mit der wir das nach unten abschätzen können. Das heißt, L unendlich plus soll sein der Raum derjenigen Funktion, für die das Infimum von H von x, x in Omega, noch größer ist als 0. Das heißt, es soll eine Konstante geben, die größer ist als 0, die eine untere Schranke ist für unser H von x auf dem ganzen Menge Omega. Und dann kann man, je nachdem, wie genau man das aufschreiben will, manche Autoren benutzen ja einfach nur den Ausdruck Infimum, auch für Lebesgue-integrierbare Funktionen wie L-Unendlich-Funktionen. Man muss hier aber natürlich immer vor Augen halten, dass die Funktionen, die wir hier haben, die sind immer nur bis auf Nullmengen eindeutig definiert. Also jede Funktion entspricht eigentlich einer ganzen Schublade von Funktionen, die sich alle nur bis auf Nullmengen unterscheiden. Jetzt könnte es natürlich sein, dass die eine Funktion eine Schranke besitzt nach unten und die andere Funktion ist auf einer Nullmenge kleiner als Null, besitzt diese Schranke nicht. Und deswegen hat man in der Analysis das sogenannte essentielle oder wesentliche Infimum eingeführt und sich überlegt, also Sie können sowas wie einen Infimumsbegriff auch auf Lebesgue-Funktionen definieren und das essentielle Infimum ist gerade eine Schranke, die gilt bis auf Nullmengen. Also Sie haben hier die größte untere Schranke, die bis auf Nullmengen sich diese ganze Klasse von Funktionen, klein h, diese ganze Schublade beschränkt. Und unter dieser Annahme sind alle Probleme, die wir bisher betrachtet haben, eindeutig lösbar. Dann sind das homogene Dirichlet-Problem, das inhomogene Dirichlet-Problem und das Neumann-Problem, alle jeweils eindeutig lösbar und die Lösung hängt stetig und linear von dem ab, was auf der rechten Seite der Variationsformulierung auftauchte. Und da tauchte auf die rechte Seite f unserer Differentialgleichung und gegebenenfalls beim inhomogenen Dirichlet-Problem noch dieses UG oder diese Funktion mit den richtigen Dirichlet-Vorgaben, also von der rechten Seite und ich schreibe mal gegebenenfalls, also im Falle des inhomogenen Dirichlet-Problems, der Dirichlet-Vorgabe UG, also die Funktion, die schon die richtigen Randwerte hätte in H1 Omega, beziehungsweise der Neumann-Vorgabe klein g in L2 d Omega ab. Das heißt, rechtzeitig vor Weihnachten können wir die Geschenke auspacken und haben also, dass die Gleichung, für die wir so lange untersuchen müssten, ist die überhaupt wohlgestellt? Können wir die überhaupt interpretieren? Also wenn uns jemand ein U gibt, können wir überhaupt sagen, ob dieses U die Gleichung löst? Also haben wir sie überhaupt in der Lage auszurechnen, was ist denn die linke Seite angewendet auf U? Ist das überhaupt ein wohldefinierter mathematischer Ausdruck? Und dieses Setting, was wir da aufgebaut haben, das war aber ein solch vernünftiges Setting, dass in dem Moment, wo wir wissen, wir können in diesem Sobolev-Raum-Setting die Gleichung interpretieren, in dem Moment kriegen wir die Lösbarkeit fast geschenkt. Also wir mussten jetzt ungefähr eine Vorlesung, ungefähr eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, ich hatte ein bisschen überzogen, mussten wir dran arbeiten an einem Satz, der uns tatsächlich all das liefert, was sonst als Einzelteile schon unglaublich schwierig war. Wir haben Eindeutigkeit der Lösung, wir haben Lösbarkeit, wir haben stetige Abhängigkeit von dem, was vorgegeben ist durch unsere Differentialgleichung. Und alles, was wir dafür machen müssen, ist nachprüfen, ist diese Bilinearform gleich Linearform Gleichung erfüllte die Voraussetzung von Lax-Milgram. Also ist die Bilinearform symmetrisch, stetig, koerziv und ist die Linearform, ist die stetig und beschränkt. Also ist die stetig und linear. Ja, Linearität war in allen Fällen trivial. Definieren wir sie erstmal. Also Beweis, wir definieren die Bilinearform, die das, was hier bei allen drei Problemen auf der linken Seite auftauchte, BUV gleich Integral über Omega A Gradient U Gradient V plus CUV, die brauchen wir im Fall des Neumann-Problems, brauchen wir die auf H1, im Fall des Dirichlet-Problems brauchen wir sie einfach nur auf H01. Das können wir beides gleich zusammen mit erschlagen, indem wir sie definieren auf ganz H1. Und wenn wir irgendwelche Eigenschaften nachrechnen, dass die auf H1 gelten, dann gelten die automatisch auf H01 mit, weil das einfach ein Teilraum ist. Also wenn wir irgendwas für die zeigen, also alle Eigenschaften, die wir brauchen von BUV, sind ja immer so, dass wir, wenn sie wenige, eine kleinere Menge einsetzen, die Eigenschaften immer noch erfüllt sind. Also wenn wir die auf H1 nachgerechnet haben, dann gelten die auch auf H01. Auf H01 könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr gelten. Nun, dann können wir uns definieren, ja, wir möchten irgendwo, also wir, dann ist erstmal klar, B ist symmetrisch, BUV gleich BVU, das haben wir auf jeden Fall schon mal für alle UV in H1 Omega, Symmetrie haben wir, ebenfalls klar, B ist bilinear. U und V können wir jeweils linear rausziehen. Das heißt, das Einzige, was wir noch nachprüfen müssen für Lax-Milgram, ist Beschränktheit und Koerzivität. Fangen wir an mit der Beschränktheit. Beschränktheit würde bedeuten, Betrag von BUV kann ich irgendwie nach oben abschätzen durch eine Konstante mal Norm U mal Norm V. Gucken wir uns den Ausdruck an. Es bietet sich an, mit Dreiecksungleichungen erstmal auseinanderzuziehen. Dann haben wir das Integral A Gradient U Gradient V. Nun, das A ist eine L-Unendlich-Funktion. Gradient U und Gradient V sind L2-Funktionen. Das heißt, das A können wir abschätzen gegen seine obere Schranke, gegen seine L-Unendlich-Norm. Das Gradient U gegen seine L2-Norm. Gradient V gegen seine L2-Norm mit der Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Dasselbe hier mit U und V. Das heißt, BUV ist kleiner gleich A in seiner L-Unendlich-Norm, also so Primum von A, Gradient U in seiner L2-Norm, Gradient V in seiner L2-Norm und hier hinten C in seiner L-Unendlich-Norm mal U in der L2-Norm und V in der L2-Norm. Ich spare mir ab sofort dieses in Klammern Omega immer. Sie haben sowieso nur das eine Gebiet Omega, über die alle Räume definiert sind. Ja, kriegen wir das als kleiner gleich einer Konstante U und V der H1-Norm hin? Das kriegen wir offensichtlich, denn wir können ja sagen, das Gradient von U, das ist ja auf jeden Fall kleiner gleich das dem U in der H1-Norm. Die H1-Norm von U war Gradient von U Quadrat plus U zum Quadrat und daraus die Wurzel. Also insbesondere ist sowohl Gradient von U in der L2-Norm als auch U in der L2-Norm kleiner gleich U in der H1-Norm. Selbes Argument mit V, das ist alles kleiner als V in der H1-Norm. Und dann muss ich mal also nur die Konstante so definieren, dass sie größer ist als A und C jeweils in der L-Unendlich-Norm. Dann bin ich also kleiner gleich einem Groß C U in der H1-Norm mal V in der H1-Norm, wobei ich als C nur nehmen muss das Maximum von dem A in der L-Unendlich-Norm, also Supremum, essentielles Supremum von A und essentielles Supremum von C. Und daraus folgt Beschränktheit, also Stetigkeit von unserer Bilinearform BUV. Das gleiche bei Koerzivität. Auch hier können wir fast das gleiche Spiel machen. Dann müssen wir eben das A und das C irgendwie probieren, nach unten abzuschätzen. Also wir setzen für die Koerzivität setzen wir zweimal U ein, dann steht der A Gradient U zum Quadrat. Gradient U zum Quadrat ist auf jeden Fall was Positives. Das heißt, das ist größer gleich, als wenn wir das A irgendwie durch sein Minimum beschränken würden, durch sein essentielles Infimum. Das C entsprechend durch das essentielle Infimum von C. Das heißt, mit Beta gleich das Minimum über das essentielle Infimum von A, x und Omega und das essentielle Infimum von C, x und Omega. Wir hatten ja vorausgesetzt, dass beide größer sind als 0, also ist das auch das Minimum von diesen beiden Werten größer als 0, ist ebenfalls BUU. Ja, gleich Integral A Gradient U plus CUU. Das Ganze abgeschätzt mit A und C nach unten. A und C sind jeweils größer gleich dieses Beta. Das heißt, dieser Ausdruck hier ist größer gleich Beta mal das Integral Gradient U zum Quadrat plus U zum Quadrat. Und das, was hier steht, ist ja jetzt gerade die H1 noch zum Quadrat. Das heißt, wir sind größer gleich Beta mal U in der H1 Omega-Norm zum Quadrat. Das heißt, bilinear Formes koerziv ist ebenfalls ganz leicht nachzurechnen, solange unsere beiden Konstanten so sind, dass sie beide positiv sind und sogar von der Null wegbeschränkt sind. Und auch da, ist ähnlich wie die Frage jetzt gerade kurz vor Beginn der Pause, man kann eine ganze Menge noch abschwächen. Insbesondere kann man zum Beispiel abschwächen, dass der Koeffizient vor c, wenn der nicht größer ist als 0, sondern nur größer gleich 0, also der kann auch durchaus gleich 0 sein, und dann gelten fast die gleichen Argumente immer noch. Das ist die sogenannte Poincaré-Ungleichung, wenn Sie vielleicht in anderen Vorlesungen mal gesehen haben, die sichert Ihnen zu, dass Sie so eine Abschätzung gegen die H1-Norm unter gewissen Bedingungen auch dann noch hinkriegen, wenn hier kein U zum Quadrat mit drin steht. Also das Gradient U zum Quadrat ist irgendwo der wesentlichere Teil in der H1-Abschätzung. Aber für diese Vorlesung, damit das Ganze von der Theorie her nicht völlig ausartet, nehmen wir einfach an, wir hätten ein bisschen Absorption mit drin. Physikalisch ist das nicht ganz unvernünftig. Sie können sagen, physikalisch, egal was Sie machen, ein bisschen Absorption haben Sie immer. Also wenn Sie einen Wärmefluss haben, so einen gewissen Verlust haben Sie immer. Wenn Sie irgendwelche Chemikalien haben, die diffundieren, irgendeinen gewissen Verlust haben Sie immer. Also ein ganz, ganz kleines C anzunehmen, einen ganz, ganz kleinen Absorptionskoeffizienten ist durchaus nicht unphysikalisch. Im Gegenteil, bei vielen Problemen untersuchen Sie die Lösbarkeit tatsächlich auf die Art und Weise, dass Sie sagen, in der realen Welt gibt es immer ein bisschen Absorption und ein bisschen Diffusion, und dann gucken Sie sich an, was wäre, wenn wir so ein Epsilon an Diffusion oder Absorption hätten, und gibt es einen wohl definierten Limes dafür, wenn dieses Epsilon gegen Null geht, dann haben wir die Idealisierung einer gar nicht mehr absorbierenden Welt. Also von daher ist es nicht unvernünftig zu sagen, ein bisschen Absorption ist immer da. Wie gesagt, von der Lösungstheorie geht allerdings auch noch viel, wenn das C gleich Null ist, und es geht sogar noch ein bisschen was, wenn das C kleiner ist als Null. Das tritt auch tatsächlich auf. Das tritt auf zum Beispiel bei Frequenzformulierungen von Schallwellen. Dann kriegen Sie ganz ähnliche Gleichungen, wenn Sie die im Frequenzbereich Schallwellen formulieren, wobei das C allerdings durchaus negativ sein kann. Und dann können tatsächlich noch andere Effekte auftreten, dass manche Dinge dann doch nicht lösbar sind. Das entspricht gerade gewissen Resonanzfrequenzen. Aber auch da kann man noch charakterisieren, dass das zumindest sehr selten auftritt. Also es gibt dann gewisse Cs, das entspricht gewissen Frequenzen, wo Sie Probleme haben mit der Lösbarkeit. Das sind gerade die, wo Sie Resonanzfrequenzen hätten, wo es eben keinen vernünftigen Frequenzbereich gibt von der Welt. Wenn Sie immer mit derselben Frequenz anregen, dann würde die Welt nicht mit derselben Frequenz mitschwingen bei einer Resonanzfrequenz, sondern die würde einfach explodieren. Das heißt, Sie haben dann keinen solchen stationären Limes. Und das tritt aber nur auf bei diskret vielen Resonanzfrequenzen. Und wenn Sie außerhalb von denen sind, dann schwingt die Welt einfach mit der gewissen Frequenz. Und das entspricht gerade der Lösbarkeit von so einer Gleichung mit einem C kleiner als 0. Wir für den Rahmen der Vorlesung nehmen wir einfach an, es gibt immer eine gewisse Absorption, und dann gibt es auch immer eine solche stationäre Lösung. Und nachgerechnet einfach durch Angucken der variationellen Formulierung der Bilinearform und beide Konstanten positiv, beschränkt und wegbeschränkt von der Null, heißt, unsere Bilinearform ist beschränkt und koerziv. Ja, das gilt, alles was wir hier gemacht haben, gilt für alle U und V hier in H1 und hier für alle U in H1. Und damit gilt das Ganze a fortiori, also da es in dem größeren Raum gilt, gilt es auch im kleineren Raum, gilt dies alles auch auf H01 Omega. Wenn wir in dem größeren Raum a fortiori, ist der lateinische Ausdruck von aus dem Stärkeren heraus. Also aus dem Stärkeren heraus folgt auch das Schwächere. Wenn wir etwas gezeigt haben auf einem größeren, und das für alle Elemente eines größeren Raumes, dann ist es auch gezeigt für alle Elemente eines kleineren Raumes. Ja, das heißt, für alle unsere Probleme, sowohl in der H01-Formulierung bei Dirichlet-Problemen als auch bei der H1-Formulierung beim Neumann-Problem, ist unsere Bilinearform symmetrisch, stetig und koerziv. Dann fehlt die Linearform. Die sieht bei allen drei Problemen anders aus. Also gucken wir uns die an. Die Linearform sieht aus beim Dirichlet-Problem. Da können wir gleich beide in einem behandeln, das homogene und das inhomogene Dirichlet-Problem. Beim homogenen Dirichlet-Problem ist das UG halt einfach 0. Beim inhomogenen Dirichlet-Problem haben wir vielleicht ein UG ungleich 0, das UG war diese H1-Funktion, von der wir angenommen haben, die hat die Dirichlet-Randwerte, die wir gerne hätten. Damit hatten wir das Problem umgangen, welche Randwerte überhaupt als Dirichlet-Randwerte auftauchen könnten. Beim Dirichlet-Problem setzen wir als Linearform L von V das ein, was als rechter Seite auftaucht in unserer Variationsformulierung, also minus Integral Omega A mal Gradient UG, Gradient V plus CUG V plus Integral F mal V. Man muss uns überlegen, ist das, was hier steht, eine stetige Linearform von H nach R. Nun, stetig in einer Linearform ist es offensichtlich. Wir können hier jedes V einsetzen. UG ist fest, das ist die Dirichlet-Vorgabe. A und C sind fest, F sind fest. Wenn wir hier ein V einsetzen, dann ist das, was da steht, sicherlich eine Abbildung von H nach R, die auch linear ist. Klar, L linear. Nun ist das L auch beschränkt, also ist L von V kleiner gleich irgendeiner Konstante mal Norm von V. Und was ist die kleinste solche Konstante? Das wäre ja gerade die Norm von L in der H-Norm, die da auftauchte bei der Stetigkeitsabschätzung. Also dann hätten wir L von V ist kleiner gleich. Ja, diesen Ausdruck hier irgendwie abgeschätzt und das V rausgenommen, aber das geht natürlich genauso wie eben. A und C gegen sein Maximum abgeschätzt, denn Gradient UG ist und Gradient UV abgeschätzt mit Cauchy-Schwarz-Ungleichung gegen L2-Norm hiervon, L2-Norm davon, hier L2-Norm hiervon, L2-Norm davon, die sind jeweils kleiner gleich der H1-Norm von UG und der H1-Norm von V, also dieser Ausdruck hier vorne, ist auf jeden Fall kleiner gleich diesem Groß C, dasselbe, was wir hier hatten, mal H1-Norm U, G, nicht U, wo war die Lösung? UG war das Ding mit der richtigen Vorgabe. UG mal V in der H1-Norm und hier hinten F mal V ist kleiner gleich F in der L2-Norm plus V in der L2-Norm. Nun, da können wir aber auch einfach sagen, das ist kleiner gleich dem F in der L2-Norm und das V in der H1-Norm. Lassen Sie mich gerade überlegen, ob ich hier noch einen Faktor 2 brauche. Ja, den brauche ich, Entschuldigung. Ich mache Ihnen, das ändert eh nichts an der Aussage. Ich bringe Ihnen hier nochmal zur Sicherheit einen Faktor 2 mit rein. Und wenn ich beides abgeschätzt habe, also unten bei der Koerzivität klappt das, da kann ich es insgesamt gegen die H1-Norm abschätzen. Aber wenn ich das hier abschätze, dann habe ich hier einmal die L2-Norm. Also auch hier klappt es, ich hätte das H1-Skalarprodukt dann drin, nämlich bräuchte dann die Cauchy-Schwarz-Ungleichung für das H1-Skalarprodukt. Und so wie ich es Ihnen gerade vorgelesen habe, haben wir mal nacheinander erstmal das Cauchy-Schwarz-Ungleichung für das L2-Skalarprodukt benutzt. Das heißt, wir hatten hier das Supremum von A mal H1-Norm von U, H1-Norm von V. Und wir hatten hier H1-Norm von U, H1-Norm von V. Das heißt, wir haben insgesamt zweimal das Maximum über das A und das C und die H1-Norm von U und die H1-Norm von V. Und damit es egal ist mit der Konstante, lassen wir ruhig die 2 drin, dann habe ich es hier bei der Hank-Fabian-Abschätzung ein bisschen einfacher. Mit dem Cauchy-Schwarz-Ungleichung und dem H1-Skalarprodukt würden Sie die 2 sogar noch wegkriegen. Ja, das heißt, insgesamt bin ich hier kleiner gleich an der Stelle C mal die Norm UG in der H1-Norm plus Norm F in der L2-Norm mal V in der H1-Norm. Und das bedeutet, es gibt eine Konstante, die mir beschränkt, um wie viel mein L einen Vektor höchstens verlängert. Und wir wissen, das heißt also, dass L ist beschränkt, also stetig, weil es linear ist. Und die Norm von L als H-Norm wäre ja gerade die kleinste solche Konstante, die mir das beschränken würde. Die muss also kleiner gleich der Konstante sein, die ich gezeigt habe. Also das muss kleiner gleich sein, C mal Norm UG plus F. Und das bedeutet zum einen, ich kann Lax-Milgram anwenden. Ich habe die eindeutige Lösbarkeit meines inhomogenen Dirichlet-Problems. Und Lax-Milgram sagt mir noch mehr. Die Lösung hängt auch noch stetig ab von diesem Ausdruck hier L in der H-Norm. Und L in der H-Norm ist beschränkt durch diese beiden Ausdrücke. Das heißt, meine Lösung hängt stetig ab hiervon, hängt also stetig ab von dem UG und dem F. Also Lax-Milgram sagt, es gibt genau eine Lösung, U in H1 Omega des inhomogenen Dirichlet-Problems. Und dieser hängt stetig und linear. Von UG und F ab. Beim Neumann-Problem machen wir einfach genau das Gleiche. Neumann-Problem haben wir als rechte Seite entsprechend unser L von V gleich Integral f mal v dx über Omega plus Integral g mal v auf dem Rand ausgewertet über den Rand integriert, definiert auf dem Raum h1 Omega. Das war das, was als rechte Seite in der Variationsformulierung von dem Neumann-Problem auftauchte. Und hier jetzt dieselbe Geschichte. Wir müssen uns überlegen, warum ist das Ding stetig und linear? Linear ist es offensichtlich. Sie können es hier beim V auseinanderziehen. Auch hier beachten Sie das, was hier steht, mit V eingestellt, die Randwerte davon. Das war unsere Konvention. Wenn wir schreiben, die Randwerte von der H1-Funktion, sind das eigentlich nicht die Randwerte von der H1-Funktion, sondern es ist der Spuroperator angewendet auf diese H1-Funktion. Randwerte machen eigentlich erstmal nur Sinn für C-unendlich Funktionen, nicht für Lebesgue-integrierbare Funktionen. Wir haben uns aber überlegt, dass der Spuroperator auf der Menge C-unendlich als Teilmenge von H1 nach L2, dass der stetig ist, dass wir den deswegen stetig fortsetzen können auf ganz H1 und haben die Konvention, statt diesen Spuroperator immer auszuschreiben, schreiben wir einfach kurz V eingeschränkt auf d Omega. Der Spuroperator war aber insbesondere auch linear, das heißt ein V1 plus V2 eingeschränkt auf d Omega wäre V1 auf d Omega plus V2 von d Omega. Das heißt, der Ausdruck hier ist wieder linear. Außerdem ist Betrag L von V kleiner gleich, ja, hier vorne haben wir die L2-Norm von F, die L2-Norm von V. Hier hinten hätten wir erstmal die L2-Norm, jetzt schreibe ich doch mal die Mengen dazu, hier haben wir die L2-Norm auf Omega. Hier hätten wir die L2-Norm von G auf dem Rand von Omega, das ist gut, aus dem Raum kam das G ja auch, und die L2-Norm von V auf dem Rand von Omega. Aber unser Spursatz sagte ja auch gerade, dass dieser Spuroperator, der ist stetig. Das heißt, es gibt eine Konstante, die mir den Spurwert in L2 beschränkt durch das V in der H1-Norm auf dem ganzen Raum. Das ist ja gerade die Stetigkeit des Spuroperators gewesen. Das heißt, es gibt, das war Satz 2,4,2,6, es gibt eine Konstante C Strich größer 0, sodass V der Spurwert auf d Omega L2 d Omega kleiner gleich ist C Strich V H1 Omega. Die Spurabbildung ist eine stetige Abbildung von H1 nach L2. Linear ist sie offensichtlich. Das heißt also zusammen mit dieser Beschränktheit, dass die Stetigkeit, dass die stetig ist. Und das ist alles, was wir brauchten. Denn dann haben wir das L von V. Betrag L von V ist also kleiner gleich. Das Ding L2-Norm kann ich abschätzen gegen H1-Norm. Also bin ich kleiner gleich F in der L2-Norm plus das G in der L2-Norm auf d Omega mal das C Strich. Beides jeweils mal V in der H1-Norm ausgeklammert. Und das heißt, unser L ist auch noch stetig und das Norm von L' ist kleiner gleich diesem Ausdruck hier. Also Neumann-Problem mit diesem hier und diesem hier gilt. Analoges, hieraus folgt, dass die Norm von L' kleiner gleich diesem Ausdruck ist. Das heißt, wir haben eine stetige Linearform, wir haben eine koerzive, stetige, symmetrische Bilinearform. Das heißt, Lax-Milgram sagt uns, das Problem ist eindeutig lösbar und die Lösung hängt stetig von der Norm von L ab in der H'-Norm und die Norm von L in der H'-Norm ist die kleinste Konstante, die sowas hier erfüllt. Die ist kleiner als die Konstante, die wir hergeleitet haben. Also das heißt, unsere Lösung ist linear und beschränkt durch 1 durch Beta mal diesen Ausdruck, der hier steht, also die hängt stetig ab, sowohl von dem F als auch von den Neumann-Randwerten. Das heißt, wir haben für alle drei Probleme, die wir hatten, haben wir das Problem, haben wir das komplett erschlagen. Wir haben die Lösbarkeit, wir haben die eindeutige Lösbarkeit und wir haben die stetige Abhängigkeit von den Vorgaben. Und das sind all die Dinge, die man physikalisch erwarten würde. Also physikalisch würden Sie sagen, das ist wahrscheinlich kein gutes Modell für die Welt gewesen. Wenn Sie ein Problem hatten, was nicht eindeutig, was nicht lösbar ist, dann heißt das, Sie können mit dem, was Sie, also die Vorgaben, die Sie gestellt haben, die Naturgesetze, die Sie vorgegeben haben, gibt es nichts in der Welt, was diese Naturgesetze erfüllen würde. Das würden Sie sagen, dann stimmt was nicht mit den Naturgesetzen, weil es gibt die Welt ja offensichtlich. Also wenn die Gleichungen, die ich hingeschrieben habe, die Wärmeleitung beschreiben, wenn es dazu keine Lösung gibt, dann stimmen meine Gleichungen nicht. Wenn die Gleichungen, die ich hingeschrieben habe, nicht eindeutig lösbar sind, würden Sie sagen, okay, dann sind meine Naturgesetze noch nicht vollständig. Also wenn es mehrere Lösungen geben würde, die mir beschreiben, wie sich die Wärme an dem Tisch verteilt, würde ich sagen, dann fehlt mir was, denn wenn ich die Tasse Kaffee auf den Tisch stelle und die Wärme sich verteilen lasse, dann stellt sich ja irgendetwas ein. Also die Welt, die sagt ja nicht irgendwie, also heute mache ich mal nichts, weil ich mich nicht entscheiden kann zwischen diesen fünf Möglichkeiten, sondern die Welt macht ja irgendetwas. Das heißt, was die Welt macht, welche von diesen vielen Lösungen die Welt nimmt, ist eine Zusatzinformation, die noch mit rein müsste. Das heißt, eindeutige Lösbarkeit ist etwas, was man in der Welt sagen würde, das muss gelten für die Naturgesetze, ansonsten sind die Naturgesetze, die beschreiben ja einfach diesen Aspekt der Welt nicht richtig. Stetige Abhängigkeit ist ebenfalls was, wo Sie sagen würden, das stimmt irgendwas nicht mit meinen Gesetzmäßigkeiten. Wenn Sie keine stetige Abhängigkeit haben, wenn Sie sagen würden, ich stelle die Kaffeetasse einen Millimeter weiter nach links und das macht den Unterschied darüber aus, ob der Tisch gerade in Flammen aufgeht oder ob einfach gar nichts passiert und das ein halber Millimeter hat das schon ausgemacht, also ein halber Millimeter irgendwie in der Anfangsvorgabe, eine winzig kleine Änderung um ein halbes Grad in der Anfangsvorgabe macht irgendwie einen Unterschied von 2 Millionen Kelvin aus bei dem, was am Ende rauskommt, dann würden Sie sagen, auch da ist irgendetwas komisch gewesen. Und all diese drei Eigenschaften haben wir tatsächlich bei unserem Problem. Wir haben die Eindeutigkeit, wir haben die Existenz und wir haben die stetige Abhängigkeit von Lösung. Und das, was ich Ihnen heute gezeigt habe, ich hatte es Ihnen von Anfang an angekündigt, das ist der wahre Grund, warum man diese variationelle Lösungstheorie überhaupt einführt. Also der Grund, dass man da irgendwo einen stückweise springenden, sprunghaften Material, stückweise konstanten Materialkoeffizienten hat, ist natürlich auch ein Grund, ist natürlich auch eine gewisse Motivation, aber für den alleine würde man wahrscheinlich nicht sagen, man schwächt den klassischen Lösungsbegriff auf. Dann würde man wahrscheinlich eher sagen, gut, in der Praxis nehme ich mir halt statt der Sprungfunktion, nehme ich mir eine Approximation an die Sprungfunktion. Kann man sich ja eh drüber streiten, wenn ich zwei Materialien zusammenstoße, habe ich dann einen harten Übergang oder habe ich durch Diffusion irgendwie doch einen ganz kurzen, zumindest doch irgendwie weichen Übergang dazwischen und ist die Welt überhaupt im Inneren, ist die irgendwo diskret in Atome zerlegt oder Moleküle oder Quarks oder sonst etwas zerlegt oder macht es überhaupt Sinn zu sagen, dass die Welt komplett kontinuierlich ist. Also das alleine ist nicht wirklich der Grund, diesen schwachen Lösungsbegriff aufzuweichen, sondern der wahre Grund ist der, dass wir auf die Art und Weise die Lösbarkeit wirklich auf eine ganz vernünftige und eine ganz umfassende Art und Weise im Griff haben. Und tatsächlich ist das so, wenn Sie klassische Lösungen suchen, also wenn es einen Grund gibt, dass Sie eine klassische Lösung suchen von einer partiellen Differentialgleichung, ist der typische moderne Weg, den man geht, also den man einfach deswegen geht, weil man typischerweise auf diesem Weg besser zum Ziel kommt, ist der zu sagen, okay, selbst wenn ich eine klassische Lösung suche meiner partiellen Differentialgleichung, suche ich die nicht direkt, sondern was ich zuerst mache ist, ich gucke mir diese Differentialgleichung an im schwachen Sinne, interpretiere die in Sobolev-Räumen, schreibe mir die um in eine Variationsformulierung, gucke, dann habe ich eine Lösungstheorie im Rahmen dieser Variationsformulierung. Wenn ich die habe, wenn ich da so starke Aussagen habe wie hier, habe ich eindeutige Existenz der Lösung, dann weiß ich, es gibt auf jeden Fall schon mal eine schwache Lösung. Ich weiß auch, meine schwache Formulierung ist eine Verallgemeinerung der klassischen Lösung. Das heißt, wenn es eine klassische Lösung gibt, dann ist sie gleich der einen schwachen Lösung, die es gibt. Das heißt, meine Frage, gibt es eine klassische Lösung, können Sie ebenfalls zurückführen auf die Frage, gibt es eine klassische Lösung, können Sie zurückführen auf die Frage, gibt es eine schwache Lösung, eine eindeutige schwache Lösung, plus die Frage, ist die schwache Lösung, die es gibt, eine andere kann es ja nicht geben, ist die auch noch klassisch? Beides zusammen beantwortet Ihnen auch die klassische Frage, nämlich die schwache Lösung C5, C6, so viel C, wie Sie eben brauchen, damit die Differentialgleichung im klassischen Sinne Sinn ergibt, hat die so viel Regularität, dann gibt es auch eine klassische Lösung, nämlich diese Lösung, hat die nicht so viel Regularität, gibt es keine klassische Lösung, denn die wäre ja sonst eine andere schwache Lösung sonst. Das heißt, durch diese schwache Lösungstheorie kriegen Sie auch das raus. Und letztlich ist es eine Frage, die ja nicht besonders, also Sie können sich die Frage stellen, wie ist denn jetzt, also was ist denn jetzt das richtige Naturgesetz? Ist das richtige Naturgesetz, dass die Welt klassisch sein muss und alle Koeffizientenfunktionen sehr unendlich sein muss und muss die wahre Lösung der Welt, ist das, also besteht die Welt nur aus glatten Funktionen oder besteht die Welt auch aus schwachen Sobolev-Funktionen? Aber letztlich ist diese Frage relativ fruchtlos in dem Sinne, denn selbst wenn Sie sagen, die Welt besteht nur aus schwachen Lösungen, können Sie sich immer vorstellen, die Welt besteht sozusagen nur aus schwachen Lösungen, es ist gar nicht möglich, einen sprunghaften Materialübergang zu schaffen in der Welt. Nichtsdestotrotz können Sie sich immer vorstellen, was wäre denn, wenn ich in der Welt einen immer sprunghafteren Übergang machen würde. Also wenn ich jetzt eine Folge von C- und Endlichfunktionen machen würde mit den zugehörigen klassischen Lösungen, die immer mehr einer Sprungfunktion sich annähern, dann wäre dieser Grenzübergang zu diesen Idealisierungen, wenn Sie diese Idealisierung mit reinnehmen würden, also diese Grenzübergänge von Funktionenfolgen, die eben dann was Sprunghaftes ergeben würden. Wenn Sie die mit reinnehmen würden, würde das gerade dem entsprechen, dass Sie den Raum Ihrer Lösung ergänzen um gewisse Grenzwerte in gewissen Normen, die aus der Problemstellung kommen. Und was da rauskommt, sind genau diese Sobolev-Raum-Formulierung. Das heißt, ob Sie an diese Sobolev-Raum-Formulierung glauben als Lösung, die es wirklich gibt in der Realität, oder ob Sie sagen, das sind eben Limites von Idealisierung, wo wir sagen, wenn wir die Welt immer mehr in die Richtung treiben würden, dann käme im Limes eben diese Lösung raus, ist letztlich beides eine äquivalente Frage. In jedem Fall ist es sinnvoll, diese Limites mit einzuführen. Und das ist der Grund, warum man das, ist nochmal der Grund, warum man das Ganze in Hilbert-Räumen sucht und wirklich in abgeschlossenen Räumen sucht. Denn wenn Sie abgeschlossene Räume haben, dann ist das nichts anderes, als dass Sie Grenzwerte mit dazugenommen haben. Das heißt, Sie können sich das auch wirklich vorstellen als Gedankenexperiment. Wir nehmen in Gedanken die Grenzwerte von gewissen Prozessen mit dazu. Ja. Und das werden wir was wir ebenfalls noch machen werden jetzt in der Vorlesung, ist das noch kurz fürs Eindimensionale zu formulieren. Und nachdem wir das dann noch gemacht haben, gehen wir dann zu der Frage, wie wir diese Lösung denn tatsächlich numerisch ausrechnen. Und auch da ist es so, dass uns die schwachen Formulierungen ungemein helfen werden. Denn diese Formulierung Bilinearform gleich Linearform auf dem unendlich dimensionalen Hilbertraum, die hat eine ganz kanonische Diskretisierung. Wenn Sie ein Problem lösen wollen auf einem unendlich dimensionalen Raum, wählen Sie sich halt einen endlich dimensionalen Teilraum, implementieren das auf dem endlich dimensionalen Teilraum und umso größer der endlich dimensionale Teilraum ist, umso näher liegen Sie wahrscheinlich an der wahren Lösung. Und tatsächlich wird die Sache so einfach funktionieren. Das heißt, genauso schnell, wie wir die Lösbarkeitstheorie geschafft haben nach dieser langen theoretischen Vorarbeit, ähnlich schnell werden wir Numerik und Konvergenzresultate für die Numerik bekommen, wenn wir auch aufgrund dieser ganzen theoretischen Vorarbeit. Das dann ab nächste Woche und ich danke Ihnen fürs Zuhören.